Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Florian Schwieker. Herr Schwieker, ich grüße Sie.
Guten Tag, Herr Ebsen. Danke für die Einladung.
Ich freue mich sehr, denn Sie sind ein ungewöhnlicher Gast für uns hier am Tisch. Sie sind nämlich in diesem Fall Romanautor. Sie haben ein Buch geschrieben, Verraten, halte ich mal hier ins Bild. Und wir wollen nicht über dieses Buch reden, weil sonst muss man diesen Roman ja nicht mehr lesen. Aber wir wollen darüber reden, was Sie gebracht hat, diesen Plot hier zu schreiben. Es geht um Terrorismus, Terrorismusbekämpfung, es geht um Polizei, es geht um Islamisten, es geht um Behörden und es geht um ja unterschiedliche Behörden, die nicht zusammenarbeiten. Und daraus ergibt sich eine Geschichte, die in Berlin spielt und in München und in Köln. Terror, ganz aktuelles Thema. Dass Sie auf dieses Buch gekommen sind, hat mit Ihrem vorherigen Beruf zu tun, den Sie im Moment ja nicht ausüben. Sie arbeiten im Moment für die Industrie. Können Sie kurz sagen, was machen Sie da?
Genau, ich bin Geschäftsführer einer Einheit eines internationalen Konzerns. Und die Arbeit erlaubt mir auch viel im Ausland rumzureisen, was mir viel Freude bereitet und was auch ein bisschen Einfluss dann auf diese Geschichte genommen hat.
Mhm. Wenn Sie sagen, Sie arbeiten heute für die Industrie, was machen Sie da konkret?
Ich bin Geschäftsführer von einer Einheit, kümmere mich darum, dass wir das ganze Team managen, dass die Produkte, die wir herstellen, gut verkauft werden, dass wir neue Kunden gewinnen. Ganz klassisch, was man im Management macht.
Also Sie machen praktisch die Werbung fürs Produkt und müssen viel reden, verhandeln.
Genau, so viel reden, viel verhandeln, schauen, dass das für alle Seiten ein fairer Deal ist. Für die Kunden, die es kaufen, genauso wie für uns, dass wir natürlich auch nächstes Jahr noch existieren.
Mhm. Gelernt haben Sie was anderes?
Das stimmt. Ich habe Strafverteidiger gelernt, Anwalt gelernt, habe als Strafverteidiger gearbeitet, habe das gute 10 Jahre gemacht, sehr viel Spaß dabei gehabt. Und das ist wahrscheinlich auch viel mehr der Hintergrund, der dann mich dazu bewegt hat, auch dieses Buch zu schreiben.
Dieses Buch spielt in einer Szene und hat mit Personen zu tun, mit denen Sie selbst sehr viel beruflich zu tun hatten. Da geht es auf der einen Seite um Schwerverbrecher und es geht um Behörden, es geht um die Polizei. Soldaten, auch damit hatten Sie zu tun. Mhm. Fangen wir vorne an. Sie sind ja Baujahr 72 in Kiel geboren.
Das stimmt.
Das hört man auch.
Okay.
Wo Sie in Berlin dann gewohnt haben die ganze Zeit.
Ja.
Und wann haben Sie sich entschlossen und wie kam es, dass Sie sagen, ich möchte Strafverteidiger werden. Ich möchte vor Gericht, wie man das so kennt, in den klassischen Gerichtsfilmen. Ich möchte da vorne an der Front meinen Klienten verteidigen, obwohl der ja zum Teil auch recht windig ist. Was war die Idee? Sagt, das möchte ich machen.
Ja, muss ich relativ weit zurück ausholen. Ich hatte mal eine Tante, die hatte eine Kiste voller Krimis, da war ich 8 Jahre alt und die sollte weggeworfen werden. Und ich habe gesagt, nein, die würde ich gerne lesen. Und mit 8 Jahren, meine Mutter war nicht so begeistert davon, hat aber gesagt, lies die Bücher. Und seitdem hat mich die Welt der Kriminologie und der Rätsel der Verbrechen immer sehr gereizt. Und ich habe dann im Laufe der Schule weitergelesen, fand das spannend. Und irgendwann mit 18, 19, als junger Erwachsener, stand ich dann, wie wahrscheinlich ganz viele andere junge Leute, auch vor der Frage, was mache ich jetzt? Vielleicht eine Ausbildung, ein bisschen um die Welt reisen. Habe ich auch gemacht, bin viel gereist. Und habe dann aber gesagt, ich würde wirklich gerne Anwalt werden. Das heißt, der Wunsch, als ich angefangen habe, Jura zu studieren, Anwalt zu werden, war von Anfang an dabei.
Also wirklich auch ins Gericht gehen. Es gibt ja Menschen, die sagen, ich studiere Jura und mache was anderes später, kann man ja in vielen Bereichen. Aber Sie wollten wirklich so, wie Sie das kennen, die Welt, die Sie dann kennengelernt haben, also vor Gericht und mit den Klienten, mit denen Sie sich, war die so, wie Sie sich das vorgestellt haben? War das die Kinowelt oder ist das ganz anders?
Ich würde sagen, es ist ein Teil ist anders, viel unromantischer natürlich. Sie haben sehr, sehr viel Verwaltungstätigkeit auch als Anwalt zu tun. Sie haben viel Aktenstudium zu tun. Aber ein viel größerer Teil, als ich dachte, war tatsächlich so wie im Kino. Das heißt, Sie haben von, ich sag mal, 100% der Straffälle, die in der Kanzlei, die ich bearbeitet habe, sind vielleicht 20%, 30% in Gerichtsverhandlungen gelandet, wo es dann teilweise wirklich wie im Kino herging.
Und die anderen?
Die anderen, häufig, es hängt immer davon ab, wie komplex ein Sachverhalt ist, wenn er sehr, sehr einfach ist. Jemand ist betrunken Auto gefahren, die Polizei hält ihn an, es ist ganz klar, er hat getrunken, dann gibt es da wenig zu streiten und wenig zu ermitteln. Dann spricht man mit der Amtsanwaltschaft in diesem Fall und fragt, okay, was stellt ihr euch vor, wo soll es hingehen? Er ist jetzt das erste Mal auffällig geworden und dann ist es häufig so, dass sie, bevor eine Verhandlung tatsächlich dann auch vor Gericht aufgerufen wird, schon mit den anderen Beteiligten ein Ergebnis erzielen, wo sie sagen, das ist sachgerecht, da hat sowohl der Staat in seiner Funktion, als auch ich als Verteidiger und mein Mandant auf der anderen Seite dann ein Ergebnis, wo wir sagen, das ist fair und gerecht, damit können wir leben.
Ist es eine Art Vorverhandlung auf dem Korridor des Gerichts, wo man sagt, in diese Richtung geht es, lass uns realistisch bleiben, wir wollen das Ding ja auch am Tisch
machen? Ja, so kann man das sehen. Also Sie haben die Akte, Sie haben den Mandanten, der ist in der Kanzlei, dann gibt es das Erste, was Sie machen, ist, sich die Akte zu ziehen, sagt man. Das heißt, Sie haben von der Amtsanwaltschaft oder in komplexeren Sachen der Staatsanwaltschaft dann Einsicht. Eine Ermittlungsakte, nehmen Einsicht, können sich die kopieren, lesen die durch und haben dann eine relativ gute Vorstellung Darstellung davon, was passiert ist, beziehungsweise vielleicht gar nicht mal, was passiert ist, aber was nachweisbar ist, welche Fakten es gibt. Und wenn Sie sehen, das ist ein ganz einfacher Sachverhalt, da gibt es wenig dran zu drehen, greifen Sie zum Telefonhörer, rufen dann den Staatsanwalt an und fragen ihn einfach, wo soll es hingehen, was stellst du dir vor? Mhm. Und dann kommt man in vielen Fällen tatsächlich zu einer, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, fairen, sachgerechten Lösung, wo es keine Notwendigkeit gibt, extra Kosten zu verursachen oder dann das Gericht zu bedienen.
Was ist dran an dem Ausspruch Recht haben und Recht bekommen? Sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
Da würde ich sagen, ist ganz viel dran. Im Strafrecht genauso wie in allen anderen Bereichen. Ich glaube, wenn Sie gut vertreten sind, wenn Sie einen guten Anwalt haben oder eine gute Anwältin haben, die in der Materie sich gut auskennt, dann ist das wahrscheinlich wie beim Arzt. Also wenn Sie mit Zahnschmerzen zum Orthopäden gehen, dann wird er Ihnen wenig helfen können. Und wenn Sie in einer Strafsache, in einer strafrechtlichen Sache stecken und zum Familienrechtler gehen, wird er Ihnen auch wenig helfen können. Das heißt, je besser Sie sich in der Materie auskennen, desto besser wird auch das Ergebnis sein. Und wenn Sie Recht haben, aber jemanden haben, der Ihre Interessen schlecht vertritt, dann werden Sie wahrscheinlich schwerer Recht bekommen. So gesehen ist an der Aussage sehr viel dran.
Herr Schwieger, würden Sie sagen, dass jemanden vor Gericht zu verteidigen und der auch richtig was auf dem Kerbholz hat und den da rauszuboxen, ja, hat auch sehr viel mit Poker zu tun?
Auf jeden Fall, ja, ich glaube schon. Also gerade in strittigen Verhandlungen. Ich würde die Gerichtsverhandlung, wenn man sich wirklich im Gerichtssaal trifft, so wie man sich das im Fernsehen vorstellt, es gibt einen großen Tisch, dahinter sitzt ein oder mehrere Richter, je nachdem, wie aufwendig die Sache ist. Dann haben Sie in Strafsachen meistens auch viel Publikum in spannenden Fällen. Presse ist da. Dann natürlich auf der Gegenseite die Staatsanwaltschaft. Dann eine häufig recht große Anzahl von Zeugen, die am Ende am meisten dazu beitragen können, in welche Richtung das geht.
Und das ist also eine unkalkulierbare Größe.
Absolut, ja, genau. Ich kann mich an einen Fall erinnern, da gab es 12 Zeugen und eine gefährliche Körperverletzung, die ich vertreten musste. Und mein Mandant war nach meiner persönlichen Einschätzung unschuldig. Genau kann ich das auch nicht immer beurteilen, weil die Geschichten, die Ihr Mandant sagt, manchmal auch von Erinnerungslücken geprägt sind. Ja. Aber der war meiner Meinung nach unschuldig, aber der Geschädigte hatte Freunde, die auch als Zeugen aufgerufen wurden und wir haben 12 verschiedene Geschichten im Gerichtssaal gehört. Und das war ganz, ganz offensichtlich, dass diese Zeugen vorher in irgendeiner Form sich überlegt haben, was sie aussagen und das war einfach zu durchschauen. Und da kann ich dann auch zurückkommen auf Ihre Frage, Recht haben und Recht bekommen. Wenn Sie als Anwalt geschult sind in der Zeugenvernehmung, gibt es viele Indizien, woran Sie festmachen können, ob jemand die Wahrheit sagt, ob er sich nicht ganz sicher ist, woran er sich erinnert oder ob er höchstwahrscheinlich oder mit großer Wahrscheinlichkeit lügt. Und wenn Sie das nicht lesen können, dann können Sie schlechter pokern und wenn Sie schlechter pokern können, dann wird das Ergebnis wahrscheinlich auch schlechter.
Mhm. Herr Schwieger, die Frage freue ich mich schon den ganzen Tag drauf, Sie zu stellen. Es gibt ja Mandanten, von denen Sie genau wissen, die mögen Sie nicht, aber die bezahlen gut.
Ja.
Wie geht man damit um?
Ich würde sagen, es ist sehr abstrakt. Wenn ich ein Arzt bin, bin ich wahrscheinlich in einer sehr ähnlichen Gewissenslage wie ein Anwalt. Ich habe einen Rechtssuchenden, der zu mir kommt und ob er mich jetzt mag oder nicht mag, ist in diesem Fall egal, weil er beauftragt mich mit einer Leistung und zwar das interessengerechte Ergebnis für ihn zu bringen. Ob er mich mag oder nicht, ist mir vollkommen egal. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass ich jemand, der vielleicht mich sympathisch findet, den werde ich nicht besser verteidigen können, weil am Ende habe ich eine Leistung zu erbringen und die sollte vollkommen losgelöst von der Sympathie meinerseits oder auch des Mandanten sein.
Mhm. Interessant, weil Jura hat ja was mit Gerechtigkeit zu tun, Fairness und all das, darum geht es ja. Aber wenn man dann jemanden verteidigen muss, hat er das Recht auf Verteidigung, der ein Schwerverbrecher ist und von dem man auch weiß, dass er ein Schwerverbrecher ist.
Das
und
stimmt.
Man weiß genau, der kommt zu einem, weil man gut taktisch ist.
Ja.
Kommt man da nicht persönlich in eine Art Konflikt, dass man eigentlich das Recht beugen muss?
Ja.
Um den rauszuboxen, das ist man ja ein schlechter Anwalt.
Ja,
wie geht man damit um?
Ich würde ganz im Gegenteil sagen. Ich würde sagen, wenn man das Recht beugen muss, dann ist man ein schlechter Anwalt. Ich glaube, und das ist eine moralische Frage am Ende. Die meisten Anwälte, die ich kenne, die in ihrer Karriere großartige Leistungen vollbracht haben, sei es, dass sie besonders komplexe Fälle gut vertreten haben oder dass sie sich für Leute eingesetzt haben, teilweise auch die das Geld gar nicht hatten, sich selber zu verteidigen, die sind meistens von, würde ich sagen, moralisch höchster Integrität, weil sie sagen, es kommt nicht darauf an, das Recht zu beugen und für meinen Mandanten das beste Ergebnis zu erzielen, sondern es kommt darauf an, das gerechteste und vernünftigste Ergebnis unter den Umständen zu erzielen.
Aber kam es vor, dass Sie Menschen rausgeboxt haben, von denen Sie wussten, das sind ganz üble Burschen?
Es kam vor, dass ich Menschen verteidigt habe, von denen ich wusste, die sind ganz üble Burschen, aber ich würde niemals sagen, dass sie ein Ergebnis oder dass ich auf ein Ergebnis hingearbeitet habe, wo ich sage, das ist am Ende nicht interessengerecht. Ich finde, jemand, der eine Straftat begangen hat, soll auch dafür bestraft werden. Ich finde aber, und das ist das Recht auf Verteidigung, dass er das möglichst gerechte und auch vernünftigste Ergebnis haben soll.
Das heißt, angemessen an die Tat
muss die Strafe sein. Angemessen an die Tat muss die Strafe sein, ja. Und ich glaube, dass das ist am Ende auch das, was die meisten wahrscheinlich guten Anwälte treibt, zumindest im Strafrecht, weil häufig werden Strafen verlangt oder ich habe das erlebt, dass Strafen gefordert werden, die vielleicht überzogen sind. Und wenn ich es schaffe, für den Mandanten eine faire und eine gute Situation, ein tolles Ergebnis rauszuholen, dann ist das gut. Ich mag ein Beispiel nennen, wo es, glaube ich, sehr, sehr klar wird. Ich habe einen Mandanten vertreten, der war wegen Totschlags angeklagt.
Mhm. Können Sie kurz erklären, was der Unterschied ist zwischen Totschlag, fahrlässiger Tötung und Mord?
Genau. Fahrlässige Tötung ist, wenn ich mit dem Auto über die Straße fahre, mein Handy klingelt, ich schaue auf das Handy, achte nicht auf den Verkehr und fahre jemanden an, der dann in der Folge dessen stirbt oder vielleicht sofort tot ist. Das heißt, ich habe nie die Absicht gehabt, jemanden zu töten. Ich habe nie irgendwelche unfairen Gedanken gehabt gegen diese Person. Ich kannte diese Person überhaupt gar nicht.
Ich habe keinen Vorsatz vor.
Ich habe keinen Vorsatz, ich war unaufmerksam und es ist tragisch, dass ein Mensch gestorben ist und dafür muss ich bestraft werden, weil ich muss, wenn ich Auto fahre, natürlich darauf achten, dass ich niemanden über den Haufen fahre und wenn das Handy klingelt, muss ich es klingeln lassen. Und dafür werde ich dann wegen fahrlässiger Tötung bestraft. Ein Totschlag ist, wenn ich jemanden umbringen möchte. Das heißt, der Vorsatz, ich habe vor, jemanden zu töten.
Ich plane.
Es kann auch aus dem Affekt heraus geschehen, dass ich ganz spontan zu der Eingebung komme, ich muss diese Person jetzt töten, aus welchem Grund auch immer. Aber, und da unterscheidet es sich von Mord, ich habe keine Mordmerkmale wie Gier oder wie niedere Beweggründe. Ich möchte jemanden foltern, bis er stirbt. Das wäre dann die Differenzierung zwischen Mord, was zu Recht mit lebenslanger Haft bestraft wird, und zwischen Totschlag, wo ich schon vorhatte, jemanden umzubringen, aber meine Gesinnung, sagt man, oder meine moralische Überzeugung war schlimm genug und ich gehöre ganz länger weggesperrt, aber nicht so wie beim Mord, wo es noch besonders hinterhältig war.
Würden Sie sagen, also für den, der sich mit der Theorie auskennt, bei Totschlag liegt auch, kann man auch den Affekt mit reinbringen. Jemand gerät so in Rage, also jemand erwischt
unbedingt
seine Frau mit einer anderen Frau im Bett, um mein Namen Bild zu wählen. Und das rastet dabei so aus.
Fallen mir ganz viele Sachen dazu ein, warum das gerade nicht in einem Mord enden sollte, aber oder einem Totschlag, aber das ist genau der Unterschied, ja. Wobei, muss man sagen, wenn ich, und das ist die Schwierigkeit, und da kommt es dann auch wirklich auf eine interessengerechte Vertretung heran, wenn ich dann aus Eifersucht vielleicht getötet habe oder aus einem anderen, aus Hass oder aus Habgier vielleicht, weil mir eine finanzielle Situation flöten geht, vielleicht wollte ich von meiner Frau irgendwas erben oder ich habe keine Ahnung, dann könnte es auch wieder ein Mordmerkmal werden. Das heißt, ich muss die Sache wirklich genau betrachten und das ist dann die Arbeit, die im Gerichtssaal manchmal auch eine ganz, ganz schwierige Komponente mit sich bringt.
Ein Schwenker zu Ihrem Buch, weil wir über Verrat nicht reden wollen, sonst braucht man sich das Buch ja nicht durchzulesen. In diesem Buch kommen Personen vor, die sehr, sehr stark das, was sie tun, ausblenden, die also keine Moral haben, die einfach Dienstleister sind.
Ja.
Dahingehend, also entweder sie ermitteln eben,
klar,
oder aber sie morden eben, weil das ist ein guter Killer.
Ja.
Solche Leute haben sich ja auch getroffen, die dann, sagten sie mir im Vorgespräch, hat sie auch hier gegeben, auf einem auch relativ langen Flur, sich die Geschichte so lange zurechtlegen, bis sie für sie stimmt. Was hat das mit dem menschlichen Gehirn zu tun? Wissen Sie nicht, dass Sie lügen dann?
Ja, das ist ein bisschen so, ich würde das vergleichen mit einem Traum. Wenn Sie in einem Traum sind, wissen Sie häufig gar nicht, dass Sie träumen. Und wenn Sie aufwachen, wird Ihnen klar, okay, ich konnte laufen und bin gar nicht am Fußboden geklebt oder ich bin gar nicht von der Klippe gesprungen oder das Flugzeug ist gar nicht abgestürzt. In der Situation aber halten Sie es für wahr. Und ich habe oft bei Straftätern erlebt, die schlimme Sachen begangen haben und die sie relativ kurz nach der Tat getroffen habe, dass sie am Boden zerstört und erschüttert waren und sich der Schwere ihrer Schuld bewusst waren. Aber je mehr Abstand zwischen der eigentlichen Tat und der Überlegung stattgefunden hat, desto mehr haben sie sich in ihrem Geist eingeredet, dass es vielleicht gar nicht so schlimm war, bis hin dann auch zu der Situation, wo sie gesagt haben, ich habe vollkommen gerechtfertigt gehandelt, das war gar nicht schlimm, was ich gemacht habe. Das
ich heißt, wurde angegriffen, der wird aber was zugedichtet für sich selbst.
Ja, ich schubse jemanden die Treppe runter und am Ende war es so, der wollte mich runterschubsen und ich bin gestolpert und dann ist er selber runtergefallen. Das heißt, ich male mir in meinem Geist etwas aus, was vielleicht gar nicht stattgefunden hat.
Warum machen Menschen sowas?
Ich glaube, am Ende möchte jeder morgens in den Spiegel schauen und mit sich selber im Klaren sein, oder ich glaube, jeder möchte am Abend auch schlafen können und sagen, okay, es war vielleicht ein schlimmer und schrecklicher Tag, aber ich muss irgendwie auch zur Ruhe finden und zur Ruhe kommen. Und das kann ich wahrscheinlich besser, wenn ich auch mit einem reinen Gewissen oder mit einer moralischen Rechtfertigung vor mir selber klarkomme.
Also eine Art Selbstschutz.
Ich glaube schon, auf jeden Fall. Ja.
Aber können Sie dann als Strafverteidiger überhaupt mit Gewissheit sagen, ob derjenige, der mit Ihnen redet, Ihnen etwas erzählt, ob das die Wahrheit ist? Also überhaupt vor sich nicht. Selber muss das nicht gelogen sein, aber es stimmt einfach nicht.
Genau, das kann ich überhaupt nicht sagen. Also ich bin, je weiter die Tat entfernt ist und vielleicht auch je erfahrener die Leute in ihrem Verbrechen sind, jemand, der das erste Mal eine Tat begeht, hat ganz wenig Erfahrung mit sich und mit seiner Art, damit klarzukommen. Aber je häufiger ich etwas begangen habe, desto einfacher wird es für mich, damit umzugehen, weil ich eine Erfahrung habe. Ich habe gesehen, am nächsten Tag wache ich auf, die Sonne scheint, es regnet, obwohl ich was Schlimmes gemacht habe. Und wenn ich es häufiger gemacht habe, wird es zu einer Normalität.
Das heißt, ich kann auch nicht mehr an einer anderen Körpersprache, die sich da irgendwie zeigt, ablesen, hier stimmt was nicht.
Das kann ich natürlich nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, aber ich würde sagen, das kann ich sehr, sehr schwer machen.
Mhm. Also ein routinierter Straftäter macht es einem Ermittler sehr, sehr schwer.
Absolut, auf jeden Fall. Ich glaube sowohl, dass es das perfekte Verbrechen gibt, bin ich fest von überzeugt, als auch, dass ich mit einer großen Erfahrung als gewohnter Straftäter bestimmt viel Ermittlungsbeamten und Beamtinnen auch was vormachen kann.
Mhm. Würden Sie sagen, dass Ihr Beruf damals als Strafverteidiger spannend war oder gab es auch Situationen, wo Sie Angst regelrecht hatten?
Angst hatte ich nie. Er war auf jeden Fall spannend. Ich habe mir eher manchmal die Frage gestellt, ob das, was ich mache, dann tatsächlich moralisch noch zu rechtfertigen ist.
Also doch.
Ja. Weniger aus einer Angst heraus, sondern wirklich, weil es manchmal Situationen gab, wo ich mich in der Beurteilung eines Falles am Anfang noch auf einer guten Seite wähnte, dann aber mit dem Verlauf des Prozesses und auch mit mehr Informationen, die ich bekommen habe, festgestellt habe, dass die Sache anders ist, als sie am Anfang scheint.
Das können Sie ja da nicht so sagen. Sie müssen ja, sind ja für den Mandanten.
Ich bin in jedem Fall für den Mandanten, aber, und das ist etwas, was mir auch ganz wichtig ist, ich möchte am Ende auf jeden Fall eine vernünftige Situation erreichen. Und wenn Sie im Laufe des Verfahrens mehr Informationen haben, sind die in der Regel allen bekannt. Das heißt, auch der Staatsanwaltschaft und der Richter als auch die Zeugen verfügen über die gleichen Informationen. Das heißt, es ist mir nie in einer, zumindest nicht, dass ich jetzt überlege, dass das eine Auswirkung auf das Verfahren hat. Es ist mir selten oder nie passiert, dass ich Informationen bekommen hatte, die nur ich hatte und ein laufendes Verfahren komplett geändert haben. Also die meisten Verfahren waren so, dass die Informationen mir vorher bekannt waren oder dass, wenn sie im Laufe des Verfahrens sich geändert haben, auch alle Zugriff darauf hatten.
Gab es Situationen, wo Sie gemerkt haben, Sie haben es mit einem Mandanten zu tun, den haben Sie vollkommen unterschätzt.
Ja.
Jetzt stellen Sie plötzlich fest, Sie haben es mit jemandem zu tun, der ist richtig gefährlich. Und wenn Sie diesen Fall verlieren, haben Sie auch persönlich ein Problem später, der kriegen Sie Besuch.
Ja, die Sorge hatte ich tatsächlich nie. Das mag auch, glaube ich, damit zusammenhängen, wie man mit dem Mandanten umgeht. Was je schwerer das Verbrechen ist, desto wichtiger ist es, die Machtposition gleich zu klären. Und wenn ich in Moabit ins Untersuchungsgefängnis gegangen bin und das erste Mal einen Mandanten getroffen habe, von dem ich wusste, dass ihm eine schwere Tat vorgeworfen wird. Zu dem Zeitpunkt weiß ich noch gar nicht, ob er sie begangen hat oder nicht. Und sie haben mit Leuten zu tun, die schon häufiger vor Gericht standen oder tatsächlich auch nachgewiesenen Verbrechern, dann haben die ein häufig sehr, sehr selbstbewusstes Auftreten. Und es ist wichtig, dass Sie als Anwalt von Anfang an auch die Kräfteverhältnisse klarstellen. Da ist jemand, dem Sie helfen können, ja, aber nicht auf Teufel komm raus und schon gar nicht, weil er Ihnen Geld zahlt, sondern es ist ganz klar, Sie sind der Anwalt und er ist derjenige, der in diesem Fall Hilfe und ratsuchend ist und das Verhältnis darf sich nie umdrehen. Mhm. Würde es sich umdrehen, und das ist mir glücklicherweise nie so gegangen, dann, glaube ich, sollte sich der Anwalt vielleicht auch zu Recht Gedanken machen, wie es um seine eigene Sicherheit bestellt ist. Aber ich glaube, erfahrene Strafverteidiger sollten auch mit schlimmen Leuten immer das Kräfte- und Machtverhältnis gewahrt wissen. Mhm.
Aber da sind wir genau dabei, wenn man in diesen Beruf hineinkommt und hat es dann mal mit einem Gangster zu tun, der gewohnt ist, dass er einfach das Alpha-Tier ist.
Absolut.
Wie gehen Sie, also haben Sie da Bammel, wenn Sie da zum ersten Mal, können Sie sich erinnern, wie das war am Anfang?
Ja, wenn ich Bammel hätte, dürfte ich es nicht machen. Ich hatte das große Glück, dass ich bei einem Anwalt lernen durfte, der sehr erfolgreich in der Strafverteidigung war. Und die ganzen Fragen, die Sie mir stellen, habe ich mir natürlich auch selber gestellt. Und bei den ersten Situationen hat er mich immer begleitet. Das heißt, ich konnte von einem wirklich erfahrenen Verteidiger lernen, wie ich mit einer so komplexen, anfänglichen Kennenlernsituation umgehe, um dann auch festzustellen, okay, die Kräfteverhältnisse sind geklärt. Es ist wichtig, dass sie sich auch nicht umkehren. Mhm. Und dann ist es auch, denke ich, eine Sache, die auch der Angeklagte versteht. Mhm. Also es gibt allerdings auch, und das muss ich sagen, es gibt Fälle, die hätte ich als Anwalt nicht angenommen und würde ich nie verteidigen. Also es ist nicht so, dass ein Strafverteidiger oder ein wahrscheinlich auch Familienrechtler oder jeder andere Anwalt, dass er jeden Fall annimmt, sondern es gibt Fälle, wo ich sage, okay, die sind entweder, können so gefährlich sein oder dort sind Leute, die sind so schlimm, die haben gar keine Skrupel. Solche Fälle würde ich auch niemals angenommen haben. Das heißt, ich habe solche Situationen dann auch vermieden.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, Sie waren am Anfang, die ersten Jahre, gehe ich von aus, mit jemandem zusammen, wo Sie sagten, okay, da sitzt Sie jetzt auf den Pilotensitz, aber er ist halt ein erfahrener Co-Pilot dabei und sagt dann später auch zu Ihnen, hör zu, hier ein Fehler und da hättest du lieber das nicht machen sollen.
Bei komplexen Sachen habe ich seinen Rat immer sehr, sehr gerne angenommen und habe ihn auch gefragt. Ich habe auch, als wir dann in unterschiedlichen Kanzleien gearbeitet haben, habe ich ihn auch für ein sehr komplexes Totschlagsverfahren als Anwalt hinzugezogen. Habe gesagt, pass auf, der Fall scheint mir sehr, sehr schwierig zu sein. Ich brauche jemand, der nochmal da drauf schaut mit anderen Augen. Vielleicht habe ich mich einfach zu sehr auf meine Verteidigungsstrategie schon versteift und weiß nicht, ob das in die richtige Richtung geht. Und dann, das ist ein Strafverfahren, häufig arbeiten sie auch mit jemand anderem zusammen. Mhm. Idealerweise auch jemand, der sich in seinem Fach sehr gut auskennt. Und ich würde sogar sagen, manchmal ist es hilfreich, wenn er wirklich aus einer anderen Kanzlei kommt, einen anderen Stil hat, weil sie dann nochmal zwei Augen haben, die da drauf schauen, die Sache anders beurteilen.
Herr Schwieger, was würden Sie sagen, war der schwerste Fehler, den Sie in Ihrem Beruf als Strafverteidiger gemacht haben?
Der schwerste Fehler war, dass ich einmal mit einem Mandanten angefangen habe, oder für einen Mandanten, der sich im Nachhinein als sehr, sehr schlimmer Mensch herausgestellt hat, Sympathie zu entwickeln. Es war ein sehr, sehr charismatischer Mann, der ganz schlimme Sachen begangen hat. Und ich war am Anfang der Überzeugung, dass er die Taten, die ihm vorgeworfen wurden, nicht begangen hat. Später hat sich herausgestellt, dass ich mich getäuscht habe. Das heißt, er war tatsächlich dann derjenige, der diese Verbrechen begangen hat. Und ich habe mich von seinem Charisma beeindrucken lassen. Mhm. Und das war... Im Ergebnis war es, hat es die Sache nicht verändert, weil er hat seine Strafe bekommen, die war gut. Ich hatte in diesem Fall auch einen Co-Verteidiger und wir haben ein sehr, sehr, glaube ich, gutes Ergebnis für den Mandanten erzielt. Aber ich habe festgestellt, es ist ein großer Fehler, sich emotional mit einem Mandanten einzulassen, weil in diesem Fall im Negativen ich nicht mehr einen objektiven Blick auf die Sache hatte. Und das war für mich eine sehr große Lehre. Und ich habe ab dem Zeitpunkt wirklich den Mandanten als jemanden betrachtet, dem ich natürlich als Anwalt helfen möchte und seine Interessen so gut wie möglich vertrete, aber zu dem ich keine persönliche Ebene wie auch immer aufbauen darf, mhm, in Strafsachen.
Wenn man in Ihrer Branche arbeitet, ist es so ähnlich wie auch in unserer Branche. Wir, wenn wir im Kino sind und was sehen, überlegen, wie haben die das gemacht?
Ja, absolut.
Welche Technik nutzen die und wie haben das gemacht? Ist es so, als ehemaliger Strafverteidiger, dass man überall das Verbrechen sieht und lauert und sagt, ah, was ist da los? Ist das eine Berufskrankheit?
Wenn ich Filme schaue, ist es eher amüsant, weil das wenig normalerweise mit der Realität zu tun hat. Das heißt, das ist wahrscheinlich beim Journalismus genauso, wenn es einen Film über Reporter gibt, dass sie sagen, so wie die ermitteln, so wie die Fragen, die Antworten, die bekommen, das ist unrealistisch, das passiert im wahren Leben gar nicht so. Und mir ist es häufig so gegangen, dass ich hervorragend unterhalten worden bin von Gerichtsfilmen, aber die in ihrer Arbeit vor dem Gerichtssaal als auch im Gerichtssaal gar nichts mit der Realität zu tun hatten. Mhm. Also sie haben eine amüsierte, wahrscheinlich Berufsbrille auf und sagen, tolle Unterhaltung, super gemacht, ist aber so unrealistisch wie irgendwas. Mhm.
Im Roman Verraten haben Sie es auch mit Special Forces zu tun.
Das
also
stimmt, ja.
Menschen, die offiziell oder inoffiziell in Einheiten arbeiten, die Dinge tun, die sie tun dürfen oder eben die sie tun, ohne sie tun zu dürfen, werden aber von der Regierung gedeckt oder von den entsprechenden Ministerien gedeckt. Sie hatten mit solchen Soldaten oder ehemaligen Sicherheitskräften auch zu tun, weil sie haben über 4 Jahre in den Staaten gelebt.
Das stimmt.
Da haben sie auch als Anwalt gearbeitet. Chicago, wo war das?
Da habe ich nicht als Anwalt, da habe ich tatsächlich schon für eine Firma gearbeitet, hatte aber sehr, sehr viel mit Soldaten und auch Special Forces lustigerweise zu tun. Das hat sich mehr aus einem Privaten entwickelt. Und zwar, wir haben in Amerika ja ein viel größeres Militär als hier und demzufolge haben auch viele Familien einfach Soldaten in der Familie, was in Deutschland eher untypisch ist oder zumindest nicht so häufig vorkommt, einfach aufgrund der Zahl. Und so habe ich ganz, ganz viele Gespräche führen können mit Leuten, die in der Armee waren und weil Amerika auch nach dem Irakkrieg sehr, sehr viele Einsätze im Mittleren Osten hat, habe ich auch sehr viel mit Soldaten zu tun gehabt, teilweise auch in der eigenen Firma, teilweise einfach, weil ich sie getroffen oder im Flugzeug getroffen habe, die unmittelbar aus Kriegseinsätzen kamen oder unmittelbar auf dem Weg in Kriegseinsätze waren. Und viele dieser Gespräche haben auch dann ja Eingang in mein Buch gefunden. Mhm. Und so habe ich auch eine Reihe von Leuten aus den Spezialeinheiten kennenlernen dürfen, bin dann teilweise auch ja, freundschaftlich verbunden geht vielleicht zu weit, aber mit ihm bekannt geblieben. Und als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, konnte ich auch ab und zu dann ein paar Informationen erhalten, die für mich sehr überraschend waren.
Mhm. Wann kam die Idee, dieses Buch und diesen Plot zu schreiben? Das war ja in den Staaten, ne?
Das war in den Staaten, absolut. Und die Idee kam ja in ich hatte ein Gespräch. Wir haben 2 Büros von der Firma, eins in Toronto, eins in Atlanta. Ich bin sehr häufig hin und her geflogen, viel auch unterwegs gewesen. Und Atlanta ist ein Hub für Delta Airlines. Und Atlanta ist auch der Flughafen, wo sehr, sehr viele amerikanische Soldaten, wenn sie nicht auf Militärmaschinen sind, in den Einsatz geflogen werden.
Also mit privaten, mit normalen
Ganz normale Commercial Carriers, ja, viel tatsächlich auch Delta, weil die dort sehr stark vertreten sind. Und da kommen auch viele Soldaten an. Das heißt, es ist ganz selten vorgekommen, dass ich nicht einen Flug hatte, der über mehrere Stunden ging, wo nicht sehr viele Soldaten im Flugzeug waren oder wo ich auch neben Soldaten gesessen habe. Und eben dieser Plot auch zu dem Buch Verraten entspricht bringt einem Gespräch, das ich mit einem Soldaten auf dem Flug von Atlanta nach Toronto hatte, sind 2,5 Stunden Flugzeit ungefähr, der gerade aus einem Einsatz kam, mhm, und der mir dann seine Erlebnisse von sich und auch von einem Bekannten erzählt hat, und die haben dann die Grundlage für die Geschichte gebildet.
Waren Sie da sowas wie ein Beichtvater?
Ich glaube schon ein bisschen, ja. Das ist eine Sache, die ich auch als Anwalt häufig festgestellt habe. Wenn Ihnen etwas auf der Seele liegt, was Sie sehr, sehr stark beschäftigt, und ich bin überzeugt davon, dass sowohl bei Verbrechern, mit denen ich jetzt viel zu tun hatte, als auch bei Polizisten, mit denen ich viel zu tun hatte, als auch in diesem Fall dann bei Soldaten, dass die Erlebnisse haben, die losgelöst von dem Leben sind, das die meisten von uns führen. Wir stehen morgens auf, machen Frühstück, bringen die Kinder zur Schule und gehen dann zur Arbeit. Und das Schlimmste, was uns passiert, ist vielleicht ein Verkehrsunfall oder irgendwas anderes, aber diese Leute haben tagtäglich mit schlimmen Sachen, teilweise mit Mord, mit Verbrechen, mit Gewalt zu tun, die so unvorstellbar sind, dass ich glaube, manchmal tut es gut, einfach darüber zu reden, um sich was von der Seele zu reden oder vielleicht eine Meinung zu hören, war das richtig, war das falsch, was ich gemacht habe, darf ich das überhaupt, geht das überhaupt? Und das habe ich sehr häufig erlebt, auch bei, gerade bei Soldaten.
Dann war das ja so ähnlich wie mein Beruf, als Journalist lernt man ja sehr gut zuzuhören, und die Leute vertrauen einem auch oft Dinge an. Es ist auch erstaunlich, wie freiwillig Menschen bereit sind, sich selbst in Grund und Boden zu reden.
Absolut.
Und das ist auch, wenn man sich einfach, aber man kriegt dann sehr authentische Informationen. Ja. Man muss ja auch lernen, Menschen zu lesen. Also man, das, was er gerade sagt, ist den, über den er redet, der andere, das ist eigentlich alles, er ist alles ihm passiert und so weiter.
Ja, richtig.
Und das, was er erzählt, was gepasst, das wäre das, was er gerne hätte gemacht, hat
das
aber
stimmt.
Gar nicht. Man kann da viel lernen. Aber worauf ich hinaus möchte, es gibt ja schon einen Unterschied. Mhm. Wenn Sie als Strafverteidiger mit Leuten zu tun haben, die Schwerverbrecher sind, das hat
ja.
Sie gegeben,
ja.
Dann können Sie später nach Hause kommen und können das Ihrer Familie erzählen. Du bist bedrückt oder so. Ja, ich hatte den und den. Und das ist vielleicht sogar spannend. Jemand, der aber selbst in solche Fabriken verwickelt ist. Und das kann man eben auch sein als Soldat, weil man Dinge tun
Absolut.
Muss, wo man sagt, das ist eigentlich nicht legal, kann ich aber gar nicht sagen. In der Einheit wissen das alle, weil es viele tun. Aber in dem Moment, wo ich das mache, ist praktisch, bin ich in meiner Crew, da bin ich draußen. Es geht gar nicht. Im nächsten Kampfeinsatz, das ist eine Loyalität.
Ja.
Wie ist das, wenn man das erzählt, wenn Sie es mit so jemandem zu tun haben, wo Sie wissen, okay, das ist ein Täter, aber der durfte das, weil der trägt Uniform.
Ja, das ist eine Frage, die, glaube ich, seit Beginn der Menschheit jeden in eine moralisch schwere Situation wirft. Also darf jemand jemanden umbringen? Ich würde sagen grundsätzlich nein. Deshalb bin ich elementarer, großer Gegner der Todesstrafe. Ich glaube, das Recht, jemanden anderen umzubringen, darf man nicht haben. Aber Sie geraten ganz schnell in eine Konfliktsituation. Sie sehen, wie jemand, ein Erwachsener hält einem Kind eine Pistole an den Kopf und Sie gehen davon aus, gleich drückt er ab und der schießt das Kind. Darf ich jetzt den Erwachsenen erschießen, damit ich das Kind rette oder nicht? Ich glaube, jeder würde sagen, natürlich, auf jeden Fall. Aber in dem Moment bin ich Täter, weil ich erschieße jemanden, der noch keine Straftat begangen hat, außer jetzt einer Bedrohung, aber der noch keinen anderen umgebracht hat. Bin ich jetzt gerechtfertigt oder nicht? Und dann bin ich selber in der moralischen Situation, wo ich sage, ja, ich habe das Kind gerettet und kann das wahrscheinlich vor mir und auch in unserem gesellschaftlichen Kontext vor jedem verantworten. Jetzt bin ich aber in einem Land, wo ich als Soldat hingeschickt werde, kenne die Zusammenhänge, warum ich da bin, wahrscheinlich viel, viel weniger als der Leiter meiner Einheit und noch weniger vielleicht als der General, der diesen Leiter befiehlt, oder weniger als der Politiker, der die Soldaten dahin geschickt hat und hat gesagt, okay, ihr müsst da hingehen, ihr müsst dort kämpfen, und wenn ihr auf die und die Person trefft, die sich durch Kleidung, durch Standort, durch was anderes auszeichnen, dann dürft ihr euch gegen die verteidigen, und wenn ihr das Gefühl habt, ihr werdet angegriffen, dann dürft ihr die erschießen. Und da ist die Situation eine ganz andere. Ich bin wieder jemand, der vielleicht eine Waffe in der Hand hat, um jemanden zu töten, aber moralisch für mich viel schwerer bewertbar als die Situation mit dem Kind. Und vielleicht habe ich da auch schon Unrecht gehabt.
Aber wenn es um das Kind geht, wir hatten hier vor ein paar Tagen Kilian Kleinschmidt, der hatte sehr viel mit Kindersoldaten zu tun, die können extrem brutale Krieger sein. Sind natürlich letztendlich unschuldig, weil ihnen wurde ja das Gehirn gewaschen. Also
Absolut. Die
kommen da ganz schnell in eine Situation, da können sie nicht sagen, na, ist ja eindeutig.
Ja.
Das ist ja genau der Punkt,
ja.
Warum dann auch viele sagen, in Fall X Todesstrafe, also wir wollen keine Selbstjustiz.
Das
ist ein,
das Schlimmste,
ein,
was es gibt.
Ein schweres Feld. Aber zurück zum Flugzeug, zurück zu diesen Soldaten. Auch diese Menschen müssen ja Dinge vor sich selbst rechtfertigen,
Absolut.
Von sie wissen, also eigentlich geht das nicht. Sind die anders als Täter, die sie vor Gericht verteidigt haben, die wussten, dass sie Verbrecher sind?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann es nicht verallgemeinern. Ich habe eine überschaubare Zahl in dem einen als auch in dem anderen Bereich kennengelernt. Ich habe sicherlich mehr und intensiver mit den Straftätern zu tun gehabt, die ich verteidigt habe, als mit den Soldaten, die mir eine Geschichte erzählt haben. Oder mir mehrere Geschichten, wenn ich sie öfter getroffen habe, erzählt haben. Aber sie sind definitiv anders. Ich glaube, die Rechtfertigung eines Soldaten ist moralisch für den Soldaten einfacher als die eines Straftäters. Mhm. Weil ich habe mich für einen Beruf entschieden, Soldat. Wahrscheinlich aus ich sage mal, in der Regel der Motivlage heraus, ich möchte eine bessere Ausbildung haben, was in Amerika häufig der Fall ist, oder ich möchte Menschen, die sich selber nicht helfen können, helfen, sei das in meinem eigenen Land, indem ich eine, ja, sage ich mal, Macht darstelle, dass wir schwerer angegriffen werden können, oder im Ausland, wo ich sage, ich möchte anderen Ländern, wo es den Leuten nicht so gut geht, wo sie vielleicht in einer Diktatur oder in einem Terrorregime aufgewachsen sind, möchte ich helfen und sie von eben jedem befreien. Es wird irgendeinen moralischen Grund geben, warum ich in diese Situation gekommen bin, und der ist wahrscheinlich häufig integer. Von der Grundüberlegung des Soldaten hinaus, wenn er in die Armee geht.
Zumindest das, was er verkauft, bei vielen ist es
unbedingt,
so,
ja.
Sie tragen die Uniform, weil sie sind so kleine Menschen vor sich selber, dass sie haben eine Überhöhung, und da dürfen sie endlich die Dinge tun, die sie immer schon tun wollten, und in der freien Wirtschaft, sage ich mal, oder normal wär das, würden sie bei ihnen dann landen. Ja? Und hier ist es so, und als Soldat kannst du ja viele Dinge tun, die absolut tabu sind.
Ich bin mir ganz sicher, dass es in wahrscheinlich allen Berufsgruppen Leute gibt, die Position, die sie aufgrund dieser Berufsgruppe haben, und Soldaten und Polizisten haben Waffen und dadurch eine ganz andere Macht natürlich, dass es Leute gibt, die das ausnutzen. Ja, ich bin aber genauso sicher, dass es ganz viele gibt, die das nicht ausnutzen. Und es ist relativ schwer zu beurteilen, ob es da einen Schlüssel gibt. Ich glaube aber, dass der überwiegende Anteil, wenn er diesen Beruf aufnimmt, das schon aus integeren Motiven tut. Ich glaube aber auch, und davon bin ich fest überzeugt, in der Polizei wahrscheinlich sehr stark, möglicherweise noch mehr beim Militär, dass die Zeit meine Sicht auf Taten ändert. Weil wenn ich nie jemanden erschossen habe, sondern immer nur mein Schießtraining mit Pappscheiben hatte, ist das was anderes, als wenn ich das erste Mal tatsächlich auf echte Menschen schieße. Und ich glaube, das ist eine ganz schwere Situation. Und ich glaube, die wird, je mehr ich in solchen Situationen bin, einfacher, weil ich mit diesem Grauen lerne zu leben. Und ich glaube, das ist auch das, was mich am meisten berührt hat bei den Geschichten von Soldaten, die Sachen erzählt haben, die ich mir bis dahin gar nicht vorstellen konnte, die Erlebnisse hatten, die ich keinem anderen wünsche, die aber in irgendeiner Form, ich will gar nicht sagen alleine gelassen, aber abends, wenn sie ins Bett gehen, dann ist kein Psychologin, kein Psychiater bei ihnen, dann sind sie alleine und irgendwie vor sich selber moralisch rechtfertigen mussten. Möglicherweise baue ich dann auch ein Schutzschild um mich auf, und ich habe es bei einigen auch erlebt, die gesagt haben, das, was ich mache, ist richtig, ich muss es so tun, und begehen dann wahrscheinlich auch Taten mit einem ruhigeren Gewissen, als sie das am Anfang ihrer Karriere tun.
Klar, wir kennen das ja von Soldaten, posttraumatische Belastungsstörung, die bis zum Selbstmord führt, oder eben auch Flashbacks. Gerade wenn man sich den ersten Golfkrieg anguckt, ich glaube, es sind im ersten Golfkrieg unter 1000 amerikanische Soldaten gefallen, viele durch Friendly Fire damals im Land, aber es sind später, 10 Jahre später, waren 350.000, muss ich mal vorstellen, Vollinvalide.
Ja.
Allein durch die Erlebnisse, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Die sind zwar äußerlich unverletzt, aber innerlich auch eine Gefahr für ihre Familie, weil da gab es dann auch Amokläufer. Ich möchte mal eine Frage Ihnen stellen, die Sie vielleicht gar nicht beantworten können. Es gibt ja, wenn Sie als Strafverteidiger jemanden verteidigen, der zu einem Clan gehört, oder einen Soldaten, der letztendlich auch zu einer Gruppe gehört, gibt es ja Chorgeist.
Absolut.
Ähneln es sich diese Arten von Chorgeist?
Das ist schwer zu sagen. Ich habe tatsächlich einen Clan, kann man sagen, eine Gruppe von Zigeunern vertreten. Die haben auch, weil Zigeuner gilt, ob zu Recht oder nicht, kann ich gar nicht beurteilen, ja, bei uns in der Gesellschaft als Schimpfwort. Aber die waren stolz, die haben gesagt, wir sind Zigeuner, wir wollen gerne Zigeuner genannt werden. Und die hatten...
Nicht Sinti oder Roma, wir wollen Zigeuner genannt
werden. Die haben gesagt, sie wollen Zigeuner genannt werden und hatten einen sehr, sehr großen Stolz, auch einer Gruppe zuzugehören, die vielleicht gerade von außen auch ein bisschen kritisch betrachtet wurde in unserer Gesellschaft. Hatten einen unglaublichen Chorgeist und haben sehr, sehr stark zusammengehalten. Die waren mir deshalb, das kann man als Verteidiger wahrscheinlich gar nicht sagen, sogar in gewisser Weise sympathisch, weil das waren wahnsinnig herzliche, wahnsinnig liebe Menschen, wenn es darum ging, wie sie ihre Familien und ihre Kinder, die häufig dann auch mit in der Kanzlei waren, betreut und behandelt haben. Und haben auch, und das war so ein bisschen die Ehre, die sie hatten, die haben keine Gewaltstraftaten begangen, die haben einfach geklaut. Die haben sich ihren Lebensunterhalt erklaut.
Also so ähnlich wie Brad Pitt in Snatch.
Ja, genau. Wahrscheinlich sehr vergleichbar. Die waren auf eine gewisse Weise sympathisch, aber natürlich, und das habe ich Ihnen auch immer versucht klarzumachen, als Anwalt sind Sie ja unabhängiges Organ der Rechtspflege, zu sagen, das geht überhaupt gar nicht, was ihr macht. Und ihr habt sogar die Möglichkeit, in Deutschland ja auch staatliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, die euch sogar noch mehr Geld und mehr wahrscheinlich angenehmes Leben ermöglicht hätte, als euch das Leben zusammenzuklauen. Aber war eine sympathische Gruppe. Und ein unglaublich starker Zusammenhalt, weil häufig waren die Brüder und die auch teilweise Freunde da, die dann mit den absurdesten Ideen kamen, was man für Geschichten erzählen könnte, um jetzt den, der, weiß ich nicht, bei Reichelt eine Flasche Schnaps geklaut hat, dann rauszuhauen, wo ich gesagt habe, Jungs, das ist toll und nett von euch, dass ihr dem beistehen wollt, aber das ist totaler Quatsch, ihr macht euch selber strafbar und es hilft auch gar nicht, aber man hat diesen Zusammenhalt gemerkt und den gibt es ganz sicher auch beim Militär, weil ich hatte einen Soldaten einmal sprechen dürfen, der eben eines dieser ganz schlimmen traumatischen Erlebnisse hatte, das ich auch ganz anders, aber auch ein bisschen in diesem Buch verarbeite. Und zwar hat er sich schon seit 3 Jahren um Soldaten gekümmert, die aus Kampfeinsätzen zurückgekommen sind und eben traumatische Erlebnisse erlebt haben, weil es ihm genauso ging einige Jahre vorher. Und er hat mir erzählt, er hat sehr gute psychologische Hilfe erfahren und hat eben das große Glück gehabt, dass er zumindest zu dieser Zeit mit der Situation gut umgehen konnte. Was er erlebt hatte, war aber sehr, sehr schlimm. Er ist in einen Hinterhalt geraten mit seiner Einheit und sein Buddy, sein Freund, die zusammen aufeinander aufgepasst haben in diesem Einsatz. Es kam zu einer Explosion, war unter Balken verschüttet. Er hat aber seinen Arm noch gesehen. Und als er wieder zu sich gekommen ist und das Bewusstsein wieder so ein bisschen beisammen war, hat er sich umgeschaut nach seinen Einheiten. Es war viel, viel Rauch, sagt er, viel Staub. Es war einfach, man konnte kaum was sehen. Und dann hat er den Arm von seinem Freund gesehen, den er an der Armbanduhr erkannt hat. Und hat gesehen, dass der unter Trümmern lag, wollte den rausziehen, zieht an der Hand und hatte dann den abgerissenen Arm in der Hand. Mhm. Und das hat dann für diese unglaubliche Traumatisierung gesorgt, warum er dann auch wieder nach Hause geschickt wurde und in diese Behandlung gekommen ist und das so gut verarbeiten konnte, dass er jetzt anderen helfen konnte. Aber die Geschichte, die er erzählt hat, wie sein enger Kampfgefährte, Genosse dieses schlimme Erlebnis hat, war für ihn tragisch. Und er hat tatsächlich auch viel mehr, als ich das bei anderen Soldaten gesehen habe, die Notwendigkeit dieses Einsatzes in Frage gestellt und gesagt hat, war das, warum wir da waren und das, wofür wir kämpfen sollten, wirklich das wert, dass mein guter Freund und viele andere auch sterben.
Die Situation mit dem Arm wird ja auch beschrieben im Buch, findet im Kölner Dom statt.
Genau.
Mehr verraten wir an dieser Stelle nicht. Ja, aber was Sie gerade sagen, kritische Soldaten gibt es ja auch Veterans for in den Vereinigten Staaten, die sich darum kümmern. Haben Sie das, erleben Sie das in letzter Zeit häufiger, dass Soldaten auch feststellen, dass sie doch sehr häufig, übrigens ähnlich wie Strafverteidiger, benutzt werden?
Ich glaube, ich kann nicht sagen, dass ich das häufiger erlebe. Ich habe aber viele Soldaten, vieles übertrieben. Ich habe tatsächlich Soldaten erlebt, die sehr in Frage gestellt haben, ob das, was sie machen, dann eigentlich mit dem zu tun hatte, was sie sich mal vorgestellt haben. Mhm. Die gesagt haben, wirklich dieser sehr idealistische Schwarz-Weiß-Gedanke, ich möchte gerne mich für das Gute einsetzen, ich bin vielleicht körperlich oder intellektuell genau der Richtige für diese Aufgabe, als Soldat anderen zu helfen. Und dann festgestellt haben, dass diese möglicherweise teilweise sehr, sehr naive Vorstellung auch sehr wenig mit der Realität zu tun hatte und die dann auch große Zweifel hatten, ob das, was sie machen, das Richtige ist und dann auch das sehr in Frage gestellt haben. Ja, habe ich durchaus erlebt.
Bei der Polizei übrigens auch. Ja, es gibt ja, also viele Soldaten haben es ja inzwischen begriffen, dass sie eben letztendlich Ressourcenkriege führen. Die werden dann eben, das nennt man dann einfach Democracy verkleidet, aber letztendlich für einen großen Ölkonzern in Afrika sorgt man dafür, der Konkurrenz das Ölfeld wegzuschnappen und dann,
ja.
Das ist ja eben so. Sie haben ja diese Gespräche und alles, was Sie da rausgelesen haben, in diesem Roman dahingehend verarbeitet, dass die Figuren auch alle, das kann man ja schon so sagen, doch sehr grob schwarz-weiß erklärt werden.
Ja.
Warum?
Ich hatte, als ich überlegt habe, die Geschichte aufzuschreiben, habe ich mir überlegt, mache ich ein sehr komplexes, sehr umfangreiches Buch, wo ich mich sehr mit der Psyche der Einzelnen und auch der Motivlage der einzelnen handelnden Figuren auseinandersetze.
Also sehr Detail.
Genau, sehr, sehr detailverliebt auch, was das Innere der Person betrifft. Oder ich schreibe ein kürzeres, sehr, sehr schnelles Buch, wo einfach der Handlungsstrang im Vordergrund steht und wo es mehr auf Geschwindigkeit ankommt. Und ich war mir gar nicht sicher. Ich habe mich dann dafür entschieden, ich mache die Charakter eher schwarz und weiß und baue vielleicht die ein oder andere Überraschung ein, gehe aber nicht so sehr in die Tiefe, einfach um die Geschichte schneller nach vorne zu treiben, weil ich gesagt habe, okay, im Vordergrund steht hier jetzt wirklich eher die Unterhaltung. Hätte ich gewusst, wie sich die politische Situation wirklich entwickelt, weil das Buch habe ich mir 2010 oder die Geschichte, den Plot habe ich mir 2010 ausgedacht nach eben diesem Gespräch in dem Flugzeug, hätte ich gewusst, wie sich das Ganze tatsächlich entwickelt, hätte ich das Buch anders geschrieben.
Mhm. Wie sind Sie rangegangen, dieses Buch zu machen? Also ich stelle mir mal vor, wenn ich sowas machen würde, wenn ich ein Drehbuch schreiben würde, dann habe ich eine Fanz irgendwo zu Hause und da die verschiedenen Charaktere, mit denen fange ich an zu leben und die entwickeln dann ihr Eigenleben. Und dann rede ich irgendwann mit denen. Ist das so?
Das war tatsächlich so, ja. Ich bin von meinen eigenen Charakteren immer wieder überrascht worden. Ich hatte eine sehr grobe Struktur des Buches im Kopf. Das ist normalerweise immer der Gute kämpft gegen den Bösen. Und dann hatte ich mir überlegt, wer ist der Böse? Und ich habe mir überlegt, wer ist der Gute? Und dann habe ich auch mir das Ergebnis so überlegt, weil ich gerne noch eine Fortsetzung schreiben wollte. Der Gute muss am Ende gewinnen. Und so, ob das jetzt klappt oder nicht, möchte ich auch nicht verraten. Aber das war mal so die grobe Struktur. Was ich im Laufe des Buches festgestellt habe, wo mich meine eigenen Charaktere überrascht haben, ist, dass es oft gar nicht so einfach ist, festzustellen, wer ist jetzt der Gute und wer ist der Böse. Und das, was ich mache und warum ich es mache, ist vielleicht gar nicht mehr so schwarz und so weiß.
Lassen Sie uns kurz auf das Buch eingehen, ohne zu viel zu verraten. Also der Hauptprotagonist heißt Luke Krieger. Mhm. Und der arbeitet für eine Spezialeinheit, wohnt in Berlin. Ja. Sie wohnen auch in Berlin. Ich habe viele Cafés von Luke Krieger, die er besucht, erkannt, weil da waren Sie auch.
Das stimmt. Ja. Sehr, sehr viel und sehr gerne.
Genau, und wenn ich Sie erkannt habe, war ich auch da mal.
Ja.
Er trifft dann auf bei einer Ermittlung, es geht um einen Terroranschlag, der in Berlin passiert, der auch ihm letztendlich gilt, das kriegt er aber erst viel später raus, trifft er dann auch auf eine Polizistin, die ihm auch vor Ort ermittelt, Anne Cole, wenn ich es...
Genau, Anna Cole.
Genau. Ja. Und dann macht er ihr klar, oder dass hier ein Terroranschlag vorliegt und dass die Polizei damit wohl überfordert ist. Und da wird eben auch dann skizziert, später kommt noch das Innensystem und so weiter.
Ja.
Andere ermittelnde Behörden, dass es da auch sofort Kompetenzrangeleien gibt.
Ja, absolut.
Und das ist die Zeit, die da drauf geht, wird auch genutzt von dem Täter, der viele verschiedene Spuren legt, um weitere Anschläge zu begehen, die man hätte theoretisch verhindern können, wenn man früher zusammengearbeitet hätte.
Ganz sicher.
Sprechen Sie aus Erfahrung?
In diesem Fall spreche ich tatsächlich aus Erfahrung. Und das mehr auf der Seite der Verteidigung von Polizisten. Ich hatte, als Strafverteidiger stellt man sich natürlich, oder wenn man von Strafverteidigern redet, glaubt man, die vertreten immer die Bösen und das sind immer Verbrecher. Und auf der anderen Seite stehen die Polizisten, die Guten und die Staatsanwaltschaft. Ich habe tatsächlich auch eine Reihe von Polizisten vertreten, weil bei einer Festnahme, wenn ein Polizist, sagen wir jetzt mal, um es schwarz-weiß zu machen, vollkommen zu Recht einen bösen Verbrecher festnimmt, dann muss er häufig auch Gewalt anwenden, um diesen Verbrecher dann auch wirklich Handschellen anzulegen und dann auch ins Gefängnis zu bringen. Und häufig kommt es vor, dass Polizisten dann auch natürlich Körperverletzungen begehen und dann auch wegen Körperverletzungen angezeigt werden. So, also auf einmal haben sie einen Polizisten, der vollkommen gerechtfertigt einen bösen Menschen festgenommen hat, sich aber einer Anzeige wegen Körperverletzung gegenüber sieht. Und der Staatsanwalt muss dann natürlich auch ermitteln. Und einem Polizisten kann dann auch ein Verteidiger natürlich an die Seite gestellt werden. Das ist mir einige Male passiert. Und so hatte ich auch Bekanntschaften innerhalb der Polizei, quasi also auf der anderen Seite des Strafverteidigers, machen können. Mhm. Als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben und dann auch wieder nach Deutschland gekommen bin, 2012, war mir ganz wichtig herauszufinden, wie denken Polizisten wirklich, wie sind die auf den Terror vorbereitet, wie verhält es sich dort mit den Kompetenzen. Wir haben LKA, wir haben BKA, wir haben Polizeieinheiten, dann haben wir unsere Nachrichtendienste, wir haben den Verfassungsschutz. Wie stehen die zueinander, arbeiten die zusammen? Wie ist es, wenn ein mutmaßlicher oder nachweislicher Terrorist von einem Bundesland jetzt in das nächste reist? Im Fall Amri haben wir das ja ganz absurd feststellen können, was da passiert oder nicht passiert.
Oder in der NSU haben wir auch gesehen.
NSU ist ein anderes sehr gutes Beispiel, wo ich festgestellt habe, es gibt tatsächlich diese Kompetenzrangeleien, die ganz sicher nicht dazu beitragen, dass wir schnell das Richtige machen. Und das wurde mir von Polizisten als unglaublich deprimierend geschildert, wo sie gesagt haben, es kann nicht sein, dass aufgrund persönlicher Eitelkeiten oder institutioneller Eitelkeiten die Zusammenarbeit so schlecht ist, dass das, was wir eigentlich am Ende erreichen sollen, nämlich Menschen vor Gefahren zu beschützen und Leuten zu helfen, nicht so optimal ausgeführt wird, wie wir uns das eigentlich wie wir das eigentlich machen können.
Jetzt wissen Sie als deutscher Jurist, dass wir in der deutschen Geschichte natürlich auch ein System hatten, was mal sehr perfekt auf diesem Gebiet zusammengearbeitet hat. Das war aber dann eine sehr, sehr dunkle und braune Zeit. Hat das super funktioniert. Hat eine politische Polizei.
Ja.
Wie hoch ist denn die Gefahr, und hier gibt es ja auch gleich am Anfang ein Zitat, dass man sagt, okay, wir vernetzen die jetzt alle miteinander.
Ja.
Dann entsteht so etwas Ähnliches, wo Sie neulich im Stau standen.
Genau.
Jetzt hier das neue Reichssicherheitshauptamt, weil was dort passiert, das ist so undurchsichtig.
Ja.
Und das ist das größte Gebäude, nachdem die BRD wieder gegründet wurde, nämlich im das neue Hauptgebäude hier,
ja,
dass ich sage, die Leute, die dort etwas zusammenbauen wollen, die führen auf keinen Fall was Gutes im Schilde. Ja. Die sehen hinter jedem Baum einen Terroristen. So ist es ja auch in diesem Buch, dass am Ende derjenige, der diesen Lokkrieger auf die Terroristen loslässt, die selbst finanziert hat. Also das kommt ja raus, weil er endlich dieses System will, weil alles naiv und so weiter. Ja. Und so versucht er eben den Terror, den er dringend braucht, um ein solches System zu schaffen, den selbst zu machen. Mhm. Wenn Sie, das gibt es ja auch.
Absolut.
Also wie setzen sich als Jurist damit auseinander, dass die Polizei, die ermittelnden Behörden, dass wir natürlich von denen verlangen, dass sie tatsächliche Terroristen, also aber was sind das?
Ja.
Dass sie tatsächliche Terroristen daran hindern, eine U-Bahn in die Luft zu sprengen.
Ja.
Da sollen sie zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite, die da zusammenarbeiten, gegen wen ermitteln die auch alles? Also Richtig. Wir haben jetzt in Hamburg gesehen, wie viele Journalisten wurde nachhinein der Presseausweis entzogen und das ist alles dubios. Ja. Also da liegt doch ein unglaubliches und auch, ich finde auch zu Recht, Misstrauen gegenüber der Polizei vor, aber das ist natürlich pauschal, was auch wieder falsch ist, weil die Polizei ist schon nötig in einem Land. Braucht man auch.
Ja.
So. Wie gehen Sie damit um, dass Sie nicht sagen können, richtig falsch, das ist mal nach Zahlen.
Ja.
Wie gehen Sie damit um?
Ja, das ist, glaube ich, eine der schwersten Fragen. Ich glaube, es gibt kein System, das grundsätzlich richtig ist, weil überall, wo Sie einen Vorteil haben, gehen Sie immer Gefahr, dass Sie einen Nachteil mit sich ziehen. Und das Zitat ganz am Anfang meines Buches von Benjamin Franklin, das am Ende darauf hinausläuft, wenn ich glaube, dass mehr Kontrolle, in diesem Fall mehr Zusammenarbeit staatlicher Behörden mir mehr Sicherheit gibt, dann obliege ich bestimmt einem ganz schlimmen und großen Irrtum. Wir durften das in Deutschland in diesen dunklen braunen Zeiten erfahren und viel schlimmer, die ganzen Länder, denen wir Fürchterliches angetan haben, mussten darunter leiden. Und sowas darf nie wieder passieren. Deshalb ist ein gewisses Misstrauen und eine gewisse fehlende Zusammenarbeit, glaube ich, essentiell. Und die Frage ist nur, und
die
kann ich nicht beantworten, die kann wahrscheinlich keiner beantworten, wie weit geht die und wie weit darf ich die gehen lassen? Wenn, ein anderes Beispiel hatte ich neulich gehört, wo Zusammenarbeit sehr gut funktioniert. Sagen wir in Berlin, nein, noch besser, auf Schalke, Gelsenkirchen, spielt Dortmund gegen Schalke.
Sie reden von Fußball.
Ich rede von Fußball, genau. Ich glaube, viel kann man mit Fußball erklären. Und die Polizei in Gelsenkirchen weiß, da gibt es jetzt Gruppen, die haben sich auf Facebook schon verabredet und die sagen, heute wollen wir uns mal gegenseitig richtig auf die Mütze hauen. Vielleicht sogar die beiden feindlichen Hooligans verabreden sich und die sagen, wir haben zu wenig Polizisten da, wir können das nicht schaffen. Das heißt, ich bin in Nordrhein-Westfalen und rufe dann mal, weiß ich nicht, in Niedersachsen oder wo gerade was Freies an und sage, könnt ihr uns ein paar Hundertschaften vorbeischicken? Dann sagen die, klar, kein Problem, machen wir. So wie auch in Hamburg geschehen, wo ja Polizisten aus anderen Bundesländern in der G20-Situation auch unterstützend tätig waren.
Einige wurden nach Hause geschickt wegen Party.
Ja, wir haben...
genau. Wegen Geschlechtsverkehr in der Öffentlichkeit. Das muss man dazu sagen.
Genau. Also sie haben Liebe gemacht, das wollen wir nicht vorwerfen. Und da ist es möglich, dass Polizisten zusammenarbeiten und auch die Situation dann schützend befrieden. Kann ich jetzt auf Seiten von LKAs zum Beispiel diese gleiche Hilfe und Unterstützung erwarten oder ist es vielleicht gerade angebracht, weil ich andere Ermittlungstätigkeiten oder andere Strategien habe, dass die nicht zusammenarbeiten? Auf der einen Seite kann ich bei diesem Fußballbeispiel sehr einfach sagen, das hilft, da schützen die Familien, die Mütter und Töchter und Väter und Söhne, die ein schönes Fußballspielen sehen wollen, vor denen, die sich einfach nur auf die Mütze hauen wollen. Und das macht sicher Sinn, wenn ich 50 Polizisten brauche und ich habe nur 10, weil ich noch 40 woanders herkriege und alles geht gut. Mhm. So, wenn ich jetzt aber gegen einen mutmaßlichen, scheinbaren Terroristen, was auch immer das ist, ermittle und sage, ich habe jetzt Informationen von dem Landeskriminalamt von Bundesland A und von Bundesland B, die widersprechen sich vielleicht, die Beurteilung ist anders, kann ich die zwingen, müssen die zusammenarbeiten, haben die ganz andere Interessen, ich kann es ihnen nicht sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass in Bereichen, die sicherlich notwendig sind, Zusammenarbeiten besser erfolgen können. Sei das finanzielle Ausstattung, dass ich den Leuten gar nicht die Möglichkeit gebe, mit richtigen Schutzwesten in die Bekämpfung zu gehen und sage, das kann nicht sein, dass wir finanziell hier so schlecht ausgestattete Polizeieinheiten haben, dass die sich in Gefahr begeben, nutzlos, und das kann nicht sein.
Wie beurteilen Sie denn als Jurist Hamburg?
Ich finde, dass es niemals eine Rechtfertigung für Gewalt gibt.
Von keiner Seite?
Von keiner Seite. Es sei denn, und da sind wir von dem Beispiel von dem Kind vorhin wieder dabei, es sei denn, ich muss vielleicht jemanden schützen. Aber ich finde weder, ich finde nicht, wenn ich eine politische Schwierigkeit mit G20 habe, habe ich das allergrößte Verständnis dafür. Ich kann sagen, ich unterstütze die Zusammentreffen der mächtigsten Staatenlenker. Ich kann das Ganze kritisch beurteilen. Ich kann sagen, was dort besprochen wird, passt mir überhaupt nicht. Oder ich kann ein ganz großer Unterstützer der Situation sein. Und ich finde, eine der großen Errungenschaften in unserem Land ist es, dass ich demonstrieren kann, dass ich mich versammeln darf und dass ich sagen kann, meine Meinung ist die oder meine Meinung ist die.
Ein Grundrecht.
ein absolutes Grundrecht, essentiell wichtig, das wir in vielen Ländern nicht haben und das auch in vielen Ländern, auch wenn es da vielleicht auf dem Papier steht, nicht so sehr gelebt werden darf. Schwierigkeiten habe ich damit, wenn auf der einen Seite ein schwarz vermummter, sein Gesicht nicht zeigender Demonstrant ein Auto anzündet, weil ich schwer erkennen kann, wie das vielleicht der seiner politischen Einstellung unterstützende Kraft gibt. Also ich finde das vollkommen unangemessen, wenn ich Autos kaputt mache, wenn ich Geschäfte plündere oder wenn ich Leute in Gefahr bringe, die überhaupt gar nichts mit der Situation an sich zu tun haben, und das finde ich verwerflich. Genauso verwerflich finde ich auf der anderen Seite, wenn Leute friedlich demonstrieren und dann eine staatliche Gewalt diese Demonstrationen beenden würde, ohne dass es einen Grund dafür gibt. Also ungerechtfertigte Gewalt darf es auf keiner Seite geben.
Mhm. Aber das sehen wir natürlich schon wieder auch bei Ihrem Buch, das hat nämlich mit Hamburg insofern zu tun, dass es da auch um Terroristen geht, die ja auch in Hamburg ganz offiziell damals, 11. September, studiert haben. Aber weil wir jetzt gerade bei den schweren Vorfällen in Hamburg waren, obwohl so schwer waren die nicht, wenn man die mit Mosul vergleicht. Man muss ja auch immer die Kirche im Dorf lassen. Mhm. Also es ist niemand in Hamburg gestorben. Ja. Wenn so etwas im Middle East passiert wird, wäre es keine Zeile wert der westlichen Presse.
Absolut.
So. Aber weil Sie von diesem schwarzen Block gesprochen haben, der dann Autos anzündet. Ich habe Menschen gesehen, sehr gut organisiert, außerhalb des schwarzen Blocks, aber gekleidet wie Leute aus dem schwarzen Block, also identisch vermummt, die dann eben durch Blankenese marschiert sind und haben jedes Auto angezündet, und zwar egal ob Porsche oder X, einfach Kleinwagen und so weiter.
Ja.
Wie sicher kann ich denn sein, dass das nicht organisiert ist durch Kräfte des Staates? Können Sie das ausschließen?
Ja, natürlich kann ich das nicht ausschließen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, und das ist ja, wenn ich sage, in dem Buch habe ich einige Aussagen, die mir in meinem beruflichen Leben begegnet sind, dann ist das eine sicherlich, es ist nie so oder es ist nicht zwangsweise so, wie es auf den ersten Blick scheint. Mhm. Weil häufig mir entweder Informationen fehlen, um meine Sachlage wirklich vernünftig beurteilen zu können, oder weil ich Motive überhaupt niemals mir hätte vorstellen können, weil die für mich vielleicht moralisch so verwerflich sind, dass ich sage, das kann nicht sein. Ob ich jetzt jemanden in den Krieg schicke, weil ich vielleicht Öl gewinnen möchte, oder auf der anderen Seite, wenn ich jetzt die andere Seite nehme, aus purer Zerstörungsgewalt mir eine Religion als moralische Instanz oder einen Protest gegen G20 als moralische Rechtfertigung suche. Mhm. Wo ich sage, das ist moralisch mir beides sehr, sehr fern und beides darf nicht geschehen.
Also ein Ventil für Frust gibt es immer.
Ja, ganz sicher. Ja. Ich kann mir immer meine Rechtfertigung zurechtlegen, um die nach außen zu sagen. Wobei ich glaube, dass eigentlich jeder einigermaßen vernünftige Mensch wissen sollte, was richtig und was falsch ist. Zumindest entsprechend jetzt unseres Grundgesetzes, wo ich mal sage, das ist eine anständige Gesetzesschrift. Ich habe aber auch, oder ich bin ganz fest davon überzeugt, dass es auch staatlich organisierte Gewalt gibt, in welchen Ländern auch immer.
Auch bei uns.
Das kann ich nicht beurteilen, aber ich kann es nicht ausschließen.
Mhm. Also, das heißt, Sie würden natürlich nicht ausschließen. Sie würden, also wenn man sich mal anschaut, so ein Buch wie NATO Geheimarmeen von Daniel Ganser, das hat es ja auch in ganz Europa, auch in Deutschland gegeben. Bis heute ist das Oktober-Attentat 81 in München nicht endgültig aufgeklärt.
Ja.
Man hieß, es war ein Einzeltäter, aber der hat mit NATO-Sprengstoff hantiert.
Ja.
Was ist da dran? Wo hat er den her? Das sind berechtigte Fragen. Ja? Ja. Oder wenn man sich auch die NSU anguckt, wie viel Kontakt bestand da eigentlich? Wie viele V-Leute waren da eigentlich dabei? Eine Menge. Ja. Nicht einer, nicht zwei, mehrere. Von daher gibt es ja auch Leute, und das wird im Buch ja auch beschrieben, die Interessen haben, weil sie gerne ihre feuchten Träume realisiert sehen möchten. Nämlich den Überwachungsstaat, wo sie dann am Hebel sitzen. Dafür gibt es ja in der deutschen Geschichte auch Beispiele.
Ja.
Können Sie an einer aktuellen Situation, können Sie mit Ihrem Blick, sehen Sie, was richtig ist, oder sagen Sie, ich bin auch schon so oft reingelegt worden, je dichter ich rangekommen bin, und das weiß ich heute eben, je weniger kann ich sagen.
Ja, ich bin so oft reingelegt worden, dass ich, glaube ich, die Welt mit einer geringeren Naivität betrachte als vor 20 Jahren. Und ich habe von Leuten, wir hatten von das Beispiel von dem Straftäter, der sich dann doch als schlimmer Schurke rausgestellt hat, obwohl ich dachte, er wäre auf der richtigen Seite, bin ich enttäuscht worden. Und ich bin auch häufig von Politikern überrascht worden, die dann ganz anders agiert haben, als ich mir das vorgestellt hatte, wo es mir sehr, sehr opportun erschien für ihre eigene Karriere oder vielleicht für ihre eigene Überzeugung, die wenig mit meiner zu tun hatte. Ich glaube aber, dass das wahrscheinlich ein bisschen in der menschlichen Psyche liegt. Ich bin fest davon überzeugt, dass es sowohl bei der Polizei als auch auf Seiten vielleicht der normalen Bevölkerung, da möchte ich mich einschließen, als auch auf Seiten von schlimmen Verbrechern oder Terroristen, Leute gibt, die ausschließlich ihre eigenen Ziele verfolgen und vollkommen rücksichtslos die durchsetzen. Gefährlich wird es genau in dem Moment, wo ich eine andere Macht habe, als ich haben sollte. Wenn ich vielleicht wirklich in einer verantwortlichen Position in der Politik oder in der Armee oder in der Polizei oder vielleicht sogar in einem Geheimdienst bin und dann eher von meiner moralischen Vorstellung oder von meinen egoistischen Zielen getrieben andere Möglichkeiten habe. Mhm. Die gibt es sicherlich in jedem Land.
Mhm. Welchen aktuellen Spitzenpolitiker, der mit Ihrer Branche in irgendetwas zu tun hat, haben Sie getroffen?
Ich hatte neulich einem Vortrag lauschen dürfen von unserem Bundesinnenminister. Das war sehr interessant. Mhm. Der Bundesinnenminister ist ja der Chef quasi unserer Polizeieinheiten, wenn man das mal ganz schwarz-weiß sagt. Und es ist immer für mich spannend und interessant zu hören, was Spitzenpolitiker sagen, die ja, glaube ich, eine ganz andere Einschätzung, einen ganz anderen Einblick in die eigentliche Polizeiarbeit haben.
Aber auch andere Zwänge.
Ganz andere Zwänge. Es sind politische Ämter. Ein Innenminister ist ein politisches Amt und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Herr Blüm war der Bundesminister, der die meisten verschiedenen Ministerien innehat. Er kann unmöglich ein Fachmann im Arbeitsrecht sein, im Polizeirecht, im Familienrecht, möglicherweise in der Wirtschaftspolitik oder in der Finanzpolitik. Das heißt, am Ende bin ich immer natürlich auf Fachleute angewiesen, die dann in meinen Ministerien mir zuarbeiten. Aber, und das ist das Schlimme, ich habe, oder nicht das Schlimme, das ist möglicherweise das Gefährliche in jeglicher Spitzenposition, genauso wie in der Wirtschaft. Ich habe einen kurzen Zeitraum, wo ich sehr, sehr viel bewegen kann, im Guten wie im Schlechten, und Leute haben mir zu folgen.
Wie beurteilen Sie denn unseren Justizminister?
Schwer zu sagen. Wenn ich eins gelernt habe, das habe ich in Amerika gelernt, dann, dass die Meinung, die ich mir bilde, sehr viel darauf beruht, welche Informationen ich konsumiere.
Also welches Medium Sie konsumieren?
Welches Medium ich konsumiere. Und wenn ich eins gelernt habe, dass das Bild, was wir von Amerikanern haben, sich komplett von dem unterscheidet, was ich mir gebildet, oder was wir aus der Presse von Amerikanern haben, sich komplett von dem unterscheidet, was ich mir bilden konnte, als ich da gelebt habe, aber genauso umgekehrt. Das heißt, die Meinung, die Amerikaner von Europa oder auch insbesondere von Deutschland, von unseren Politikern haben, ist so unfassbar stark davon geprägt, welche Informationen sie konsumieren und wahrscheinlich auch konsumieren wollen. Ich habe vorhin im Vorgespräch habe ich gesagt, wenn ich die Bild oder BZ lese, dann tue ich das wahrscheinlich, weil mir, was ich dort lese, sympathischer ist, als wenn ich vielleicht die Süddeutsche oder den Spiegel oder die Frankfurter Rundschau lese, weil dort eine andere Meinung vertreten wird und die natürlich auch, und das ist natürlich die Macht, die Presse immer hat, auch sehr subjektiv ist. Mhm. Und wenn mir das gefällt, dann habe ich auch eine andere Meinung zu unserem Bundesjustizminister, je nachdem welcher Zeitung oder welcher Glaubensrichtung oder welcher politischen Überzeugung ich anhänge.
Als jemand, der in Ihrem Beruf so lange gearbeitet hat, das tun Sie ja im Moment nicht mehr, ne?
Sind das
ja,
stimmt.
Sind ja kein Strafverteidiger mehr. Ja. Haben Sie natürlich die Möglichkeit, mit Leuten aus den unterschiedlichen Branchen zusammenzuarbeiten oder mit ihnen auf sie zu treffen und sich auch deren Sichtweise anzuhören? Muss ich in die andere Situation ähnlich wie so ein Schauspieler hineinarbeiten? Beim Journalist ja auch so ähnlich.
Ja.
Wie gehe ich an den ran? Würden Sie empfehlen, kann man sich sagen, aber können sich wünschen, dass man sagt, okay, jemand, der als Strafverteidiger arbeitet, der sollte auch mal die Tätigkeit desjenigen ausgeübt haben, den er verteidigt. Er sollte mal Polizist gewesen sein. Er sollte mal Politiker gewesen sein. Er sollte mal als Terrorist gearbeitet haben, damit er die Motivlage versteht. Warum wird jemand ein islamischer Terrorist mit 22? Mhm. Ich meine, das können Sie natürlich jetzt nicht, aber wäre im Kopf, dass da, um das überhaupt zu verstehen, weil will man nicht als Strafverteidiger auch so ermitteln, dass vielleicht zukünftige Straftaten von dieser Person, aber von anderen gar nicht erst begangen werden? Ist das nicht auch ein Motiv?
Ich glaube, das ist ganz wichtig. Bei allen Sachen, die einen Straftäter antreiben, wird da sich irgendwas dabei denken oder wird sie sich irgendwas dabei denken. Das heißt, irgendwas inspiriert sie dazu. Und wenn es um Straftaten geht, dann glaube ich, ist es elementar wichtig, rauszufinden, warum die Leute das machen. Liegt das in der verdorbenen Kindheit, was, glaube ich, viel zu oft ein unfaires Beispiel ist, weil nicht alle, die eine schlechte Kindheit haben, dürfen als Rechtfertigung dann schlimme Sachen begehen. Liegt es vielleicht in der Sozialisierung? Liegt es vielleicht in dem fehlenden, was ich glaube, was in vielen Ländern der Fall ist, in dem fehlenden Zugang zu Bildung und Informationen? Liegt es daran, dass sich sicherlich auch in Deutschland unsere Gesellschaft ein bisschen auseinander entwickelt, dass immer mehr Kinder in, sag ich mal, guten Schulen sind und immer mehr Kinder, die vielleicht im falschen Bezirk wohnen oder deren Eltern nicht das richtige Einkommen haben, in Schulen sind, wo ihnen Wo die Schwierigkeit gar nicht ist, setze ich mich jetzt mit einer differenzierten Meinung auseinander. Oder die Schwierigkeit ist, die sprechen alle gar kein Deutsch. Ich weiß gar nicht, wie ich denen 1+1 beibringen soll. Mhm. Deshalb glaube ich, dass die Motivlage elementar wichtig ist. Ich bin auch ein fester übrigens Vertreter davon, dass Leute, die einen Beruf ausüben, idealerweise ein bisschen Ahnung davon haben sollten. Also ich finde, dass jemand, der Justizminister ist, dem würde es auf keinen Fall schaden, wenn er vielleicht auch mal in dem Bereich gearbeitet hat. Genauso wie vielleicht ein Wirtschaftsminister mal eine Firma gelenkt haben sollte oder vielleicht ein Finanzminister mal CFO gewesen sein sollte oder in einer Bank gearbeitet haben sollte. Mhm. Und das ist eine der Sachen, die ich manchmal, ob das jetzt in der Politik ist oder ob das auch in der Wirtschaft ist, die mich überraschen, wie Leute Ämter ausüben, wo ich die Qualifikation nicht so ganz erkennen kann. Mhm.
Haben Sie für das Motiv Rache Verständnis?
Grundsätzlich in jedem Fall nein, wenn es die Frage ist grau, ja und nein. Also wenn
haben Sie sich schon mal gerecht?
Ja, auf jeden Fall, natürlich. Unbedingt. Sicherlich auch zu Unrecht. Ich habe, man kann schwarz-weiß, kann man, glaube ich, Sachen gut erklären, um dann auf die Schwierigkeit zu stoßen, dass es einen großen Graubereich gibt. Wenn ich Vater von einem Kind bin und jemand tut meinem Kind weh, unberechtigt und ungerechtfertigt, kann ich sofort verstehen, wenn jemand sagt, ich habe einen Rachegedanken, weil ich es nicht zulassen kann, dass was mir so lieb und wahrscheinlich am meisten in meinem Leben bedeutet, dass dem was Schlimmes getan wird, ich möchte mich rächen. Das ist wahrscheinlich auf einer privaten Ebene. Ich habe ganz große Schwierigkeiten damit, Rache zu erkennen, wenn sie institutionalisiert ist. Und dann halte ich sie auch schwer für gerechtfertigt.
Was ist denn institutionalisierte Rache?
Ich würde sagen, institutionalisierte Rache ist, wir haben im Strafrecht haben wir unterschiedliche sage ich mal, Motive dahinter, wenn ich jemanden bestrafe, jemand klaut eine Flasche, Cola im Supermarkt, so, und der soll dafür bestraft werden. Einmal soll er bestraft werden, dass er es nicht wieder macht, das heißt, ich möchte dem vorbeugen. Einmal soll er auch bestraft werden aus einem Rache, ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber aus einem Gedanken heraus, er muss schon auch für sein schlimmes Vergehen, in diesem Fall den Diebstahl einer Flasche Cola, zur Rechenschaft gezogen werden und vielleicht eine Woche im Altenheim alten Menschen helfen. Und
ist da das Motiv, dass er lernen soll?
Ich würde sagen beides. Er soll bestraft werden und er soll lernen. So, und jetzt ist Strafe Rache oder nicht, in gewisser Weise wahrscheinlich schon. Also
sieht er vielleicht so. Aber soll ja so nicht verstanden werden.
Das hängt immer davon ab, was sich derjenige, der das Gesetz geschrieben hat, dabei denkt, oder? Mhm. Ich finde aber, es gibt, weil die Frage so schwer zu beantworten ist, bin ich beispielsweise ein Gegner der Todesstrafe. Weil ich kann mich erstens immer täuschen, möglicherweise erwische ich den Falschen, möglicherweise habe ich seine Motivlage auch gar nicht richtig beurteilt. Ich hatte einen Totschlagsfall, da war eine Situation, es gab zwei sehr Verletzte, der eine war so verletzt, dass er dann an seinen Verletzungen gestorben ist, der war tot, ja? Und es gab einen, der war extrem schwer verletzt und hat überlebt, das war mein Mandant. So, mein Mandant ist wegen Totschlags angeklagt worden, beide waren so unfassbar besoffen, ja, dass überhaupt gar nicht mehr klar war, was eigentlich passiert ist. So, meiner ist wegen Totschlags, weil er den anderen mit dem Messer, hat er ohne Frage erstochen hat, wegen Totschlags angeklagt worden. Ich weiß aber gar nicht, ob der andere ihn nicht vielleicht zuerst angegriffen hat und er sich nur verteidigt hat und ihn dann gerechtfertigt mit dem Messer umgebracht hat. Also auch einer dieser Fälle, wo ich gerne erklärt habe, dass die Strafverteidigung eines wegen Totschlags Angeklagten nicht immer schwarz-weiß ist, muss nicht ein böser Mensch sein. So, der Fall ist vollkommen absurd ausgegangen. Der hatte so viel Alkohol getrunken und hatte noch Medikamente, die zu einer schuldausschließenden geistigen Verfassung bei ihm geführt haben, dass er wegen Vollrausch bestraft worden ist und nicht, weil er jemanden getötet hat. Aber es war, keiner wusste, ob er jetzt sich verteidigt hat oder ob er angegriffen hat. Er wusste es selbst auch nicht, weil er so besoffen war.
Ein guter Roman hat immer auch autobiografische Züge. Das habe ich von Reich Ranicki gelernt.
Ja.
Und wer ist Anna Kohl? Gibt's die?
Anna Kohl gibt es tatsächlich, ja. Anna Kohl ist eine Polizistin. Ich habe an der FU in Zehlendorf Jura studiert und ich bin in Berlin, in Spandau groß geworden. Das war zu Zeiten, wo die Mauer noch um Berlin oder den Westteil gebaut war. War das der britische Sektor, dann gab es den französischen Sektor und ich habe im amerikanischen Sektor habe ich lange Zeit gewohnt und auch studiert. Und da gab es gab es auch eine ganze Reihe von Kommilitonen, die ich hatte im Studium. Die waren aus einer Ehe eines amerikanischen Soldaten und einer deutschen Mutter entstanden. Mhm. Daher kam der Name, ja. Mal Anna Kohl.
Mit C übrigens, nicht mit K-O-H-L.
Genau, ja, sie hätte, das stimmt, sonst wäre sie vielleicht woanders hergekommen. Auch interessante Geschichte in den letzten beiden Wochen. Ja. Anna Kohl ist eine Polizistin, die ich so tatsächlich mal kennengelernt habe. Das heißt, von allen Charakteren, die es in diesem Buch gibt, ist sie der Realität am nächsten.
Mhm. Wenn sich eine Frage an den Juristen, wenn sich jemand jetzt in dem Buch wiedererkennt,
ja.
Der heißt vielleicht sogar so.
Ja.
Und es gibt die Person wirklich.
Ja.
Wie hat die das Recht zu sagen, das läuft so nicht?
Ja, das sollte sie ganz bestimmt haben. Aber ich habe, und deshalb gibt es auch einige von den Cafés, wo wir beide waren, die anders heißen, alle Charaktere, die sehr nah an der Realität sind, habe ich natürlich gefragt, ob sie damit einverstanden sind.
Die sind da wirklich hin und haben gesagt, sie kommen. Okay.
Ich hab denen die Passagen gezeigt und habe gesagt, pass auf, du bist in gewisser Weise auch Grundlage für einen Charakter in meinem Buch. Ich habe deinen Namen natürlich verändert und habe das so weit verändert, dass dich wahrscheinlich keiner erkennen wird, aber du bist schon für mich die, sage ich mal, Person, die hinter diesem Charakter steckt. Bist du damit einverstanden oder nicht? Und da waren alle mit einverstanden. Mhm. Also alle waren jetzt nicht so viele, aber die.
Wer war denn der Hauptprotagonist, der durch die Gänge kriecht und die Leute umnietet für Gegengeld? Wer war das denn?
Den gab es nicht, den habe ich mir nur ausgedacht.
Steckt in dem Roman auch etwas an Fiktion dahingehend drin, dass sie sagen, ich wäre gerne mal jemand, der so für so eine Special Force Abteilung gearbeitet hätte?
Nein, auf gar keinen Fall.
Sie wären nie Soldat gern geworden?
Nein, gar nicht.
Oder Polizist?
Polizist
oder Politiker?
Nein, nein, das sind Berufe und das ist ja das Schöne, ich kann mir weitestgehend meinen Beruf aussuchen oder wenn ich meinen Traumberuf nicht vielleicht erlangen kann, sei es durch Bildung, Geld oder aus welchem Umstand auch immer, kann ich mir zumindest Berufe aussuchen, die ich nicht ausüben möchte. Und wir haben vorhin über die moralische Schwierigkeit gesprochen. Wenn ich Soldat bin, muss ich davon ausgehen, genauso wie als Polizist, dass ich wahrscheinlich Leute umbringen muss. Und das Letzte, was ich mache oder machen möchte, ist jemanden zu töten, geschweige denn in die Situation zu kommen, das auch noch rechtfertigen zu müssen. Oder mir, und das ist wahrscheinlich bei Soldaten noch häufiger als bei Polizisten der Fall, mich in einer Situation finden, wo mir jemand befiehlt und ich mich damit einverstanden erklärt habe, weil ich Soldat geworden bin, gehe dahin und erschieße den. In so eine Situation will ich nie kommen und deshalb möchte ich auch nicht Polizist oder auch Soldat sein, weil ich mich dem nicht gewachsen sehe.
Das Buch wird ja nach hinten raus durchbeschleunigt. Es gibt, glaube ich, 86 Kapitel und am Ende werden die in alle zwei Seiten wechselt. Das geht dann sehr, sehr schnell.
Ja.
Was ich in dem Buch nicht gefunden habe, ist ein Gefühl, was normalerweise in vielen Plots dann irgendwo am zweiten Drittel kommt, dass Menschen Reue zeigen und dann kurz vom Weg abkommen und dann wieder zurück oder dass sich das in eine andere Richtung entwickelt. Warum keine Reue in diesem Buch?
Ja, die Reue, ich habe das vorhin erzählt, ich habe die Charaktere habe ich sehr, sehr schwarz-weiß gehalten in diesem Fall. Und das mit der Reue ist eine Frage, die habe ich mir häufig gestellt tatsächlich bei Straftätern, wo ich dann auch für mich die Entscheidung getroffen habe, kann ich von ihnen überhaupt Reue verlangen, wenn sie sich so sehr von ihrem Unrecht verabschiedet haben, dass sie gar keine Reue mehr zeigen können. Die Leute, die Schlimmes in diesem Fall begehen, haben schon über einen sehr langen Zeitraum ihr unmoralisches Handeln vor sich selbst gerechtfertigt und deshalb empfinden sie auch keine Reue mehr. Interessanter wird es, glaube ich, und damit setzt sich dann auch das zweite Buch auseinander,
an
dem ich im Moment arbeite, wie die Protagonisten ihr eigenes Handeln in Frage stellen. Weil auch wenn ich staatlich legitimiert Gewalt ausübe, übe ich immer noch Gewalt aus. Und ich glaube, das bringt jeden, auch den besten und loyalsten Polizisten, bringt den sicherlich auch mal in einen Gewissenskonflikt. Mhm. Genauso wie die Leute in Spezialeinheiten.
Wenn Sie sagen, Sie arbeiten am zweiten Buch, das machen Sie ja nicht hauptberuflich. Sie machen ja hauptberuflich was anderes.
Das stimmt.
Mhm. Wie geht das?
Ich habe immer sehr, sehr gerne Bücher gelesen. Das ist jetzt auch wahrscheinlich eine viel einfachere und weniger romantische Erklärung, als die meisten sich vorstellen. Ich habe 7, 8 Lieblingsschriftsteller, die wechseln allerdings turnusmäßig. Mhm. Und die bringen normalerweise einmal im Jahr ein Buch raus. So, das heißt, es gibt 7 Bücher, auf die freue ich mich im Jahr. Und dann ein Buch lese ich in 2, 3 Tagen durch. Dann habe ich relativ viel Leerlauf. Und ich habe, weil ich sehr, sehr gerne lese, irgendwann festgestellt, dass das Schreiben mir fast genauso viel Freude bereitet wie das Lesen. Das heißt, abends, wenn ich nach Hause komme, dann meistens habe ich immer so zwischen 10 Uhr abends und 1, 2 Uhr morgens geschrieben. Dann, wenn ich sonst gelesen habe, habe ich geschrieben.
Am Laptop oder an der Schreibmaschine?
Nee, am Laptop. Also ganz, ganz auch gar nicht so, wie man sich das bei Schriftstellern vorstellt. Ich nutze ziemlich viel Elektronik. Ich habe, wenn ich eine Idee habe, notiere ich die im Handy oder im Smartphone, sagt man jetzt ja, nehme die einfach kurz aus und schicke einen Sprachfall an mich selber, damit ich das nicht vergesse. Und ich schreibe ganz, ganz gerne im Liegen. Ich schreibe gerne in Cafés auch abends. Ich habe viel in Restaurants geschrieben. Ich mag die Atmosphäre, wenn um mich herum viel passiert und viele Geräusche sind.
Und lassen sich dann inspirieren, auch an Kleidungsstil, was Sie so sehen,
haben
Sie mit eingebaut.
Ja, genau.
Gehören Sie zu den Leuten, die, also ich arbeite ja so, wenn ich ein Buch lese, also ein Sachbuch lese.
Ja.
Hier habe ich das auch ein paar Mal gemacht, dass ich dann sage, da schreibt er das, recherchiere ich parallel.
Ja.
Also gibt es diesen Überschalljet zum Beispiel?
Ja. Den Überschalljet, der ist in der Form nicht gebaut worden. Den gibt es aber tatsächlich. Der war etwas. Und ja, das sind Sachen, da recherchiere ich dann schon.
Ja, also so arbeiten Sie schon. Das ist eine andere Arbeit, wie man das von Thomas Mann kennt, dass er sich zurückzieht und dann...
Ja, da, also ich bin weit entfernt auch davor. Deshalb war ich auch von dem Erfolg des Buches sehr überrascht, mich als Autor zu bezeichnen. Ich habe sehr viel spontan gemacht. Und ich bin auch oft von meinen Charakteren überrascht worden. Ich bin oft von Sachen überrascht worden, wie dem Flugzeug. Das eine Café in der Bergmannstraße, das ich eingebaut habe, mit dem verbinde ich ganz viele gute Ideen. Da dachte ich, das kann ich da auch mit reinbringen. Und,
die haben hervorragende Brownies.
Die sind herausragend, ja. Den Chocolate Espresso Cheesecake kann ich auch sehr empfehlen.
Ich hab's erkannt, gerade an der Ecke. Ja. Sind Sie auf das Buch von jungen Muslimen angesprochen worden, die hier ja nicht schlecht wegkommen, sondern die eben auch als Opfer dargestellt werden? Junge Männer, die orientierungslos, keine Perspektive, sehr autoritäres Zuhause, denen ein Angebot gemacht wird, hier kannst du über dich hinauswachsen, die höhere Aufgabe, die aber nur benutzt werden. Mhm. Kamen da Leute auf Sie zu, sagen, ja, oder stimmt ja gar nicht, Stereotyp, weil weißt du, wer von uns ist schon jemand, der das macht? Die meisten von uns haben hier inzwischen, gerade in der Gegend, Eigentumswohnungen, tolle Gemüsehändler und Gebrauchtwagenhändler. Oder sind Anwälte. Was willst du denn eigentlich von uns? Was sind für Stereotype? Gab es sowas?
Absolut, da gab es auf jeden Fall. Und zwar von beiden Seiten. Also ich habe... Bei der zweiten Lesung, die ich gemacht habe, ist eine Mitarbeiterin von der Bundespolizei zu mir gekommen, hat gesagt, das ist unglaublich, wie du meinen Chef beschrieben hast. Er ist wirklich genauso wie
der Choleriker.
Das möchte ich an dieser Stelle. Es gibt zwei Typen, die es sein können. Es könnte der Choleriker sein, es könnte auch der andere sein, der Partner von Kohl. Einer von denen ist es auf jeden Fall. Und das hat mich sehr gefreut. Es war sehr amüsant, weil ich gedacht habe, okay, Stereotyp schon, aber gibt es in der Wirklichkeit. Ich habe zwei sehr gute Freunde auch. Türkische Freunde, mit denen ich auch darüber gesprochen habe und bin auch tatsächlich von einigen Leuten bei Lesungen angesprochen worden. Ich hatte kürzlich zwei Lesungen, letztes Wochenende, wo dann auch die Frage gestellt wurde und viele erkennen sich wieder, viele finden das Stereotyp. In gewisser Weise ist das Buch auch natürlich Stereotyp, aber ich glaube, viel Wahrheit hat es auch in einigen Bereichen. Mhm.
Sie haben Ihr Leben lang in der Öffentlichkeit gearbeitet, vor Gericht, da arbeitet man ja unter Beobachtung, so wie hier, nur merkt man es noch mehr.
Das stimmt.
Jetzt als jemand, der für die Industrie arbeitet und auch in der Öffentlichkeit Dinge präsentieren muss, wahrscheinlich auch vor Vorständen, warum wir die Entscheidung so und so und nicht das oder auch Rechenschaft, das hat er dann doch nicht so hingehauen oder ist viel toller. Können Sie Ihren Bonus rechtfertigen?
Genau.
Mussten Sie sich für das, was Sie gemacht haben, auch dahingehend rechtfertigen, dass Leute Sie angegriffen haben und gesagt, das stimmt alles, das ist ja totaler Schwachsinn. Sie bedienen ja hier, weil es ist doch sehr grob, Stereotype, was soll das denn werden? Gab es das?
Ja, das gab es auf jeden Fall.
Also dass Sie attackiert wurden für das, was Sie tun?
Ja, auf jeden Fall.
Sie sind ja Kunstfiguren, Sie sind ja der Artist.
Absolut, genau. Ich habe als Strafverteidiger, genauso wie dann später in der Wirtschaft, natürlich häufig mich auch der Kritik meiner Arbeit ausgesetzt gesehen, genauso oft berechtigt wie manchmal, glaube ich, auch unberechtigt und kann deshalb mit Angriffen, glaube ich, ganz gut umgehen. Und als ich das Buch geschrieben habe, habe ich auch ganz viele tolle Rezensionen gehabt, aber ich habe auch die übelsten Verrisse gehabt, wo Leute mich angegriffen haben, entweder weil die Geschichte schlecht geschrieben ist, weil die Typen Stereotyp sind, weil das vollkommen unrealistisch ist. Also ich habe ziemlich viel Kritik bekommen, genauso oder am Ende mehr positive Rezensionen, aber ich bin auch natürlich dafür kritisiert worden, was ich vollkommen legitim finde. Also wir haben heute so viele Themen angeschnitten, wo ich Ihnen gar nicht sagen kann, kann das so sein, soll das so sein, es ist grau, es ist schwarz-weiß. Natürlich gibt es überall schlimme Sachen, die gibt es in diesem Land und die können in diesem Land genauso entstehen wie woanders und wir müssen wahrscheinlich alle aufpassen und ich glaube, wir müssen auch rebellieren und wir müssen auch unsere Meinung sagen, natürlich alles gewaltfrei, aber die Angriffe habe ich bekommen. Ja. Mhm. Finde ich aber auch toll. Also ich finde es super. Es gibt auch Bücher, die finde ich total scheiße.
Jetzt ist es ein Unterschied, ob man als Strafverteidiger angegriffen wird. Das geht dann meistens auf einer sachlichen Ebene. Nach dem Motto, das war ein Fehler, den man zugeben kann. Mhm. Also, ja, das stimmt, es war ein Verfahrensfehler. Mhm. Man versucht es ja auch manchmal, wenn man schlechte Karten an das Gericht in den Verfahrensfehler zu bringen, um so den Fall zu gewinnen.
Definitiv, unbedingt.
Also an Foul provozieren, würde ich jetzt mal sagen.
So definitiv,
um beim Fußball zu bleiben. Ich rede von Fußball, das muss man mir vorstellen.
Genau, ich rede von Gerichten, Sie haben vollkommen recht.
Ja. Dann ist es was, als wenn man als Auto attackiert wird, weil wenn man als Auto attackiert wird, dann trifft es einen als Person.
Das stimmt.
Ich weiß nicht, aber kann man das vergleichen vor Gericht? als Strafverteidiger, für mich hat das immer so auch mit den ganzen filmischen, von Popstar.
Ja.
Und wenn man dann aber Aufträge gebucht wird und eine Lesung, ist man auch so ein Popstar. Ist das dieselbe Art von Popstar?
Nee, ist eine andere Art von Popstar, weil das ist mein eigenes Baby. Also als ich das Buch geschrieben habe, dann habe ich das viel mehr für mich getan. Als Strafverteidiger habe ich die Interessen meines Mandanten vertreten. In der Wirtschaft, wenn ich nicht mein eigenes Unternehmen leite, vertrete ich die Interessen der Eigentümer im weitesten Sinne und natürlich auch der Mitarbeiter, weil ich gerne möchte, dass die auch lange und glücklich in der Firma beschäftigt sind. Bei dem Buch ging es tatsächlich das erste Mal in meinem professionellen Leben um etwas, was ich geschaffen habe und um mein, Amerikaner, um mein Baby.
Ja.
Deshalb waren die Angriffe anders. Das steht außer Frage.
Aber wie geht man mit diesen Angriffen um, die einen persönlicher treffen?
Da konnte ich, ich war selber überrascht. Ich wusste auch nicht, mir war klar, dass Leute das Buch wahrscheinlich nicht toll finden. Und wenn man, weiß ich nicht, in den sozialen Medien ein bisschen unterwegs ist, sieht man ja auch, wie deutlich auf Facebook oder Twitter Leute schnell ihrem negativen Gefühlen Ausdruck verleihen und anfangen.
Das Netz enthemmt.
Vollkommen, weil ich bin sehr, sehr anonym und ich muss niemandem in die Augen schauen, wenn ich ihn kritisiere. Mhm. Und deshalb habe ich mir auch schon gedacht, dass ich Angriffe kriege und wusste nicht, wie ich darauf reagiere. Es hat mich weniger getroffen, als ich gedacht habe, worüber ich mich sehr freue, weil ich habe mir am Ende gesagt, es gibt ganz viele Sachen, die finde ich auch fürchterlich, sei das jetzt, weil ich die künstlerisch fürchterlich finde oder schlecht recherchiert oder weil es überhaupt gar nicht mein Geschmack ist. Ich würde das niemals so hart und hasserfüllt angreifen, weil dafür sind mir meine Emotionen dann auch zu aufwendig. Ich freue mich lieber über Sachen, ganz, ganz emotional. Aber es hat mich deshalb weniger getroffen, weil ich habe mir gesagt, okay, wenn es ihm oder ihr nicht gefällt, ist ihr oder sein gutes Recht. Wenn Sie meinen, Sie müssen mich dafür beschimpfen, sollen Sie mich beschimpfen, das ist mir egal.
Mit wem haben Sie denn in diesem Beruf, mit diesem Buch abgerechnet?
Ich habe mit, abgerechnet habe ich...
Macht man ja schon auch, ne?
Ach, definitiv. Es gibt ein Hotel, das in diesem Buch auch zum Vorschein kommt. Ich habe irgendwann festgestellt, da haben mich meine handelnden Personen genauso wie meine Orte überrascht. Ich habe festgestellt, Orte, die ich sehr gerne mag, wie dieses Café in der Bergmannstraße in Kreuzberg an der Ecke, wo es sehr leckeren Kaffee und Brownies gibt, die kommen natürlich sehr gut dabei weg. Und es gibt ein Hotel in Köln, das auch eine Rolle spielt. Da habe ich gedacht, da bin ich und die Leute, mit denen ich in dem Hotel war, wirklich so unfassbar schlecht behandelt worden. Mit denen könnte ich auch mal abrechnen. Das Hotel kann ich ja auch mal schildern. Das muss dabei nicht so gut wegkommen.
Mhm. Wie viele Anläufe braucht man, damit am Ende... Wie viele Seiten sind es? 250?
Nee, es sind 288.
288, damit die am Ende so zusammenkommen. Wie dick war das Buch mal? Oder dass der Verlag sagt, das muss noch ein bisschen aufgeblasen werden. Wie läuft das?
Der Verlag hat es weitestgehend so übernommen. Ich habe ganz großes Glück gehabt. Ich habe vorhin meine Lieblingsschriftstelle erwähnt. Und ich habe, weil das mein erstes Buch ist, auch erstmal so gelernt, wie das funktioniert. Und ich habe dann eine Lektorin bekommen. Das ist keine, die wusste ich auch am Anfang nicht, die Rechtschreibfehler prüft, sondern die den Plot auf logische Fehler und Struktur überprüft. Mit der habe ich sehr eng zusammengearbeitet. Das hat mir viel Freude bereitet. Und wir haben die Charaktere ein bisschen geschärft.
Mhm. Wie geht das? Also wie läuft das? Die werden ja dann jemandem zugewiesen, den Sie nicht kennen.
Genau.
Also Sie, der Klient quasi.
In diesem Fall bin ich der Klient. Der Verlag hat mich gefragt, aber tatsächlich, ob ich mit dieser Lektorin zusammenarbeiten wollen möchte. Kirsten Reimers, ganz, ganz tolle Lektorin. Und die ist auch die Lektorin der deutschen Ausgabe eines meiner Lieblingsschriftsteller, nämlich Michael Connelly. Und deshalb war es für mich eine wahnsinnige Ehre, mit so einer tollen, erfahrenen Frau, mit einem absoluten Profi in dem Bereich zusammenarbeiten zu müssen, weil ich weiß, die lektoriert Bücher, die für mich ganz große Kriminalliteratur sind. Und das war schon mal für mich eine große Ehre. Das heißt, ich habe sehr, sehr großen Respekt vor ihrer Arbeit gehabt. Sie hat das Buch gelesen und hat mir dann immer die Anmerkungen geschickt, die sie zu einzelnen Bereichen hatte. Mhm. Und wir haben uns dann getroffen und sind die wirklich Seite für Seite durchgegangen. Und sie hat mir mitgeteilt, warum sie die Anmerkung gemacht hat, was sie ändern würde. Der Plot hat sich überhaupt gar nicht geändert, was die Geschichte und die Auflösung betrifft. Der Plot hat sich ein bisschen geändert, was die Stilisierung und die Schärfung der Figuren betrifft. Und was dem Buch, glaube ich, sehr gut getan hat, oder zumindest den Figuren meiner Meinung nach, die waren vorher noch schwarz-weißer, als sie vielleicht jetzt sind, und noch stereotyper. Und das war toll. Das Buch ist insgesamt um vielleicht 20 Seiten länger geworden.
Mhm. Es gibt auch ein Bauwerk, was regelmäßig erwähnt wird, was meiner Meinung nach zu gut wegkommt. Das ist der Berliner Flughafen. Also das ist schon, kommt ab und zu auch vor. Und am Ende, der Showdown ist ja auch in einer Baustelle.
Das stimmt.
Da wird beschrieben, dass die Sicherheitslagen gerade bei Bundesbaustellen so lala ist. Ist das eine persönliche Erfahrung?
Das haben Sie es mal versucht?
Haben Sie mal einen Code gekauft und kurz rein ins Ministerium?
Nein, ich habe das habe ich tatsächlich versucht. Und das sind auch Sachen, die mich dann sehr erschrocken haben. Ich mag ein anderes Beispiel nennen, weil immer sehr viel über Sicherheit gesprochen wird. Ich habe vorhin erwähnt, dass ich in einigen Fällen häufiger mit anderen Strafverteidigern zusammengearbeitet habe. Und das Post- und das Briefgeheimnis ist eins, was unglaublich wichtig ist. Und im elektronischen Datenverkehr legen ganz, ganz viele Leute wahnsinnig viel Wert auf die Sicherheit von E-Mail und die Übermittlung. Mir ist es oft passiert, dass ich im Anzug zu einer Kanzlei gekommen bin, die überhaupt gar nicht meine Kanzlei war, und dort den Briefträger getroffen habe. Und ich habe mir immer einen Spaß daraus gemacht, die Unsicherheit überhaupt zu erklären, indem ich dem Briefträger gesagt habe, was haben Sie für Kanzlei ABC? Und die nachgeschaut haben. Ich habe gesagt, geben Sie es mir gleich, nehmen Sie es mit hoch, müssen Sie nicht die drei Treppen laufen. Und stapelweise Post bekommen habe, wo ganz sicher viele vertrauliche Informationen drin waren, die ich niemals lesen darf und dürfte, weil die natürlich dem Berufsgeheimnis der Anwälte unterliegen und ich hatte nichts mit der Kanzlei zu tun.
Heißt Ihr nächstes Buch möglicherweise Der Postbote?
Das wäre ein guter Titel, ich muss drüber nachdenken. Momentan heißt es Der mächtigste Mann der Welt.
Und es handelt, das ist nicht der Präsident?
Es ist weder der Präsident der Vereinigten Staaten, noch ist es der Präsident von Russland, die ja, glaube ich, häufig als die beiden mächtigsten Männer der Welt bezeichnet werden, sondern jemand ganz anders.
Okay. Da fällt mir spontan Elton John ein. Der hat ja, glaube ich, ein Album gemacht, das hieß The Rocket.
Das stimmt, das ist Elton John, das ist genau richtig.
Okay, verraten wir diese Stelle nicht.
Ah, sehr gut.
Ich frage Sie mal nicht als Autor oder ehemaliger Strafverteidiger oder jemand, der für die Industrie Produkte in den Markt drückt.
Ja.
Wohin driftet diese Welt bei all dem, was wir mit unserer Wirtschaftspolitik, mit dem daraus resultierenden Terrorismus, wo sich einfache Bürger wehren, dann wird es auch professionalisiert. Wohin geht das?
Ganz schwer zu sagen. Ich glaube, es gibt immer einen positiven und negativen Weg, wohin es geht. Wovor ich Sorge habe, ist, wir haben es vorhin angesprochen, dass ich aufgrund der Angst vor Terroranschlägen zu viel staatliche Kontrolle zulasse, weil ich das für absolut gefährlich und verwerflich halte. Wir hatten über die dunklen Zeiten von Deutschland gesprochen, die es sicher auch in vielen anderen Ländern gibt, wo der Staat zu viel, aus welcher Motivlage heraus auch immer, Einfluss auf das Leben von dem normalen Bürger wie Sie und mir nehmen können. Ich glaube, da müssen wir alle aufpassen. Da sind wir alle als Bürger in Deutschland, wie in jedem anderen demokratischen Land, gefragt, dass wir zu viele staatliche Kontrolle und Einflussnahme verhindern. Auf der anderen Seite glaube ich, dass der Zugang zu Informationen auch zu einem sehr positiven Effekt führen kann. Ich habe Länder, die früher nie Zugang zu Informationen hatten, weil es da vielleicht keine Radiomaste gab oder weil die Leute keinen Strom und kein Fernsehen hatten, wo ich jetzt aber flächendeckend durch die Verbreitung von Smartphones und Internet den Zugang zu Informationen ermögliche. Auf der anderen Seite ist es auch wieder sehr, sehr schwer. Der Zugang zu Informationen ist Zugang zu wahren, genauso wie zu falschen Informationen, zu beeinflussten Informationen wie zu echten Informationen. Mhm. Ich glaube, wir werden noch eine ganze Reihe von schwierigen Situationen erleben, wo wir mit der Informationsflut, mit dem Zugang zu Informationen und mit der Aufgeklärtheit oder scheinbaren Aufgeklärtheit von Ländern zu tun haben, gar nicht damit umgehen können. Mhm. In Amerika war es zum Beispiel für einen Mitarbeiter in der Spezialeinheit, die ich getroffen habe, unvorstellbar, wie wenig sich Europa nach seiner Einschätzung im Unterschied zu vielleicht Amerika gegen den Terrorismus wappnet. Ja, mit Gründung von Homeland Security und der Beauftragung vieler privaten Einheiten, sagt er, eure Sicherheitsbehörden sind noch viel weiter von dem entfernt, wo wir schon sind, wo ich gar nicht genauso wusste, ob das jetzt so erstrebenswert ist, was die haben, und ob das vielleicht gar nicht so gut ist, was wir haben.
In diesem Buch geht es ja weitestgehend um Terrorismus.
Ja.
Der Kampf gegen den Terror tobt seit dem 11. September. Wie stark ist Ihre persönliche Meinung? Ist dieser Kampf gegen den Terror, für den Terror mitverantwortlich?
Ich würde sagen, die sind ursächlich. Die sind wahrscheinlich wie Yin und Yang miteinander verwoben. Ich glaube, dass ganz viele Aktionen, die passieren, auch Reaktionen hervorrufen, die es sonst gar nicht gegeben hätte. Ich glaube, wenn ich vielleicht wenn ich Waffen in ein Land liefere, versetze ich die Leute, die Waffen haben, in die Lage, andere wieder umzubringen. Wenn ich vielleicht in einem Land einen Krieg führe, setze ich dadurch Abläufe in Gang, die später Kriege oder vielleicht Terror in anderen Bereichen verursachen. Ich glaube, dass die Sachen sehr stark zusammenhängen.
Also diese Kettenreaktion, die wir eben verharmlosen mit Regime-Change im Middle East ja seit 1953, spätestens Iran, aber schon vorher 1997, ja. Syrien, erster Putsch der CIA sehen, wo wir sagen, was hat's gebracht? Diese Frage stellt ja auch Daniele Ganser Bilanz ziehen. Ja. Wenn es eine Fußballmannschaft wäre, dann verliert die eigentlich da und nur.
Das stimmt. Ich weiß aber auch nicht, und das ist natürlich schwer. Ich glaube ganz bestimmt, dass es ganz viele unberechtigte Einsätze gab, von welchem Land auch immer, die zu Reaktionen geführt haben, unter denen dann wir alle vielleicht leiden. Aber es ist auch wahnsinnig schwer zu beurteilen, was geschehen wäre, hätte dieser Einsatz nicht stattgefunden. Mhm. Und oft Kartenleserei. Ich glaube, was das Wichtige ist, ist, dass wir in den demokratischen Ländern unserer Stärke als Bürger bewusst sind. Ich glaube, es ist ganz wichtig, politisch interessiert zu sein. Ich glaube, bei aller Kritik, die ja im Westen zum Beispiel an Donald Trump geübt wird, habe ich gestern mit einem amerikanischen Kollegen gesprochen, der alles andere als ein Trump-Befürworter ist, der aber sagt, seitdem Donald Trump an der Macht ist, ist das politische Interesse in den Vereinigten Staaten um ein Vielfaches gestiegen, weil es vorher einfach keinen interessiert hat. Und auf einmal gibt es jemanden, der so viel mehr polarisiert, als es jemals vorher der Fall war, dass Leute den Politik, Weltpolitik, aber auch in der innere Politik in den USA vollkommen egal war, sich dafür interessieren. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig in Deutschland, genau wie in jedem anderen Land, dass sich so viele Menschen wie möglich dafür interessieren, was passiert, weil sonst zu viele Leute ungehindert machen können, was sie wollen.
Herr Schieker, das bringt mich zu der abschließenden Frage, die Trump mit Ihrem Buch verbindet. Wenn es Leute gibt, die Trump ins Amt gehievt haben, die hat es gegeben. Er ist ja kein Alleintäter.
Ja.
Um damit zu bewirken, dass Menschen sich mehr für Politik interessieren, dann haben sie es geschafft. Die deutsche Presse schreibt ja durchgehend schlecht über Donald Trump.
Das muss man auch.
Das ist ja Anti-Amerikanismus vom Feinsten. Und Absolut. Wenn ich jetzt nicht mitmache, dann bin ich auch, jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich dann bin.
Also ja.
wenn Sie das mit, ich erinnere mich damals noch hier, dass eine FDP-Politikerin was über George Bush geschrieben hat, die war gleich ihr Amt quasi los.
Ja.
Heute gehört es zum guten Ton, dass man praktisch die Frisur von Donald Trump schlecht macht. Aber das ist die eine Geschichte, also das, wenn das der Ziel war, okay. Was ist das Ziel dieses Buches?
In erster Linie ist das Ziel des Buches zu unterhalten. In zweiter Linie wollte ich darstellen, dass nicht alles so ist, wie es scheint, weil das habe ich in meinem Leben oft genug erlebt. Dass ich zu schnell aufgrund einer oberflächlichen Information mir eine Meinung bilde und noch viel schlimmere aufgrund dieser Meinung, die ich mir fälschlicherweise gebildet habe, handle und vielleicht andere noch anstecken möchte, danach zu handeln. Also die Welt ist nicht schwarz und weiß. Kritisch nachdenken, weil der Täter am Ende ein anderer ist, als man denkt. Und das Dritte, was mir sehr wichtig war, deshalb auch diese Szene in diesem schönen Café in der Bergmannstraße, dass ich glaube, dass es uns allen nicht gut tut, Menschen in Gruppen einzuteilen. Ich kann nicht sagen, dass jemand, weil er einer bestimmten Religion anhängt, ein böser oder ein guter Mensch ist. Genauso kann ich nicht sagen, dass jemand, weil er aus einem bestimmten Land kommt oder eine bestimmte Partei wählt, ein per se guter oder ein per se schlechter Mensch ist. Sondern ich glaube, es ist wichtig, und das wäre die dritte Botschaft in meinem Buch, ein offenes Auge dafür zu haben, dass es gute wie schlechte hüben wie drüben gibt.
Sie machen auf mich einen Eindruck, der so relativ frei ist oder frei ist von Ideologie, von Fanatismus.
Ja.
War das immer so?
Nee, definitiv nicht. Ich habe ganz, ganz viele Phasen in meinem Leben durchlaufen und ich glaube, ich bin jetzt, haben Sie vorhin gesagt, Baujahr 72, bin 44, werde 45 dieses Jahr. Ich war, als ich jung war, ganz sicher sehr, sehr viel einfacher davon zu überzeugen, was alles links ist, viel, viel richtiger und wichtiger ist. Hab dann, als ich Jura studiert habe, eine ganz andere Sicht auf unterschiedliche Bereiche behalten und hab dann im Rahmen der Wirtschaft, auch als Geschäftsführer von einer Firma, einen ganz anderen Blick auf Arbeitnehmer und Arbeitgeber, Ideen und Vorstellungen, als ich das vielleicht nur als Angestellter hätte. Und wenn ich eins in meinem Leben gelernt habe, dann, dass es gut tut, sich die Interessen von allen Beteiligten genau anzuschauen, weil genauso wie ich einen ganz großen Respekt davor habe, dass es Gewerkschaften gibt und dass Mitarbeiter in jedem Fall ganz starke Rechte brauchen, um nicht ausgenutzt zu werden, glaube ich, dass es auch genauso vernünftige Interessen auf Seiten der Arbeitgeber gibt, die sagen, wenn wir die Firma nicht wirtschaftlich vorantreiben, sind wir nächstes Jahr alle arbeitslos. Wir müssen manchmal vielleicht Einschnitte machen, auch wenn die noch so schmerzhaft sind. Und so ist es in der Politik auch. Ich bin, glaube ich, tatsächlich relativ ideologiebefreit. Das ist richtig.
In diesem Buch hat jeder der handelnden Person Recht. Aus seiner Sicht.
Das stimmt.
Das entspricht ja überhaupt nicht der Realität. Also viele denken das, aber das ist ja nicht so. Man hat ja eben nicht immer recht.
Ja,
das muss man ja ein, dass man eben nur vor sich selbst sagt, ist das, man hat sich entschieden für einen Weg, also wie auch der Weg auf einen Gipfel, aber letztlich ist derselbe Gipfel und dann nimmt man eben diesen Weg und den und dann ist dieser Weg aber nicht recht, sondern das ist mein Weg, meine Wege, auch eine andere. Warum machen Sie das? Oder was ist...
Genau,
ist Ihnen das noch nicht aufgefallen?
Doch, das ist es mir lustig, dass Sie es sagen, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Nein, ich glaube, jeder hat sein eigenes Recht. Und ich glaube, die gleiche Situation wird von unterschiedlichen Leuten unterschiedlich beurteilt. Wenn ich sage, Herr Jepsen, machen Sie die Augen zu und stellen sich einen Stuhl vor und ich mache das Gleiche, sehen unsere Stühle unterschiedlich aus. Aber wir beide haben, wenn wir den Stuhl malen, unseren Stuhl gesehen und unser Recht gesehen. Und wenn ein Polizist, genauso wie vielleicht ein Geheimagent, so wie ein Politiker, wie vielleicht auch ein normaler Bürger, seine Vorstellung davon hat, dann hat er seine ganz eigene Welt durch seine eigenen Erfahrungen geprägt ist und hat sein eigenes Recht. Ich glaube nicht, dass es das Recht gibt. Ich glaube, jeder hat sein eigenes Recht.
Mhm. Herr Schwieger, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Das waren doch 90 Minuten.
Wirklich, unglaublich. Ja.
Und eine wirklich letzte Frage an Sie. Ich habe das Buch ja in Papierform gelesen. Ich lese Bücher immer in Papierform, weil ich, dann wissen auch andere nicht, dass ich das Buch gelesen habe und schicken mir neue zu. Wie lesen Sie denn?
Beides. Ich lese wahnsinnig gerne im Papier, weil ich mache gerne Eselsohren rein.
Sowas?
Ja, total. Ich mache mir auch gerne manchmal Notizen. Weil ich aber sehr viel unterwegs bin, habe ich auch einen E-Reader. Und was mir bei dem E-Reader gut gefällt, wenn ich ein Buch ausgelesen habe und es ist vielleicht abends und ich bin im Hotel und möchte gerne noch was lesen, kann ich sofort das nächste Buch, was ich schon unbedingt lesen wollte, anfangen. Und in Papierform ist das nicht so einfach.
Ist es Ihnen schon mal aufgefallen, dass Bücher, die Sie in E-Form gelesen haben, dass Sie die relativ schnell wiederlesen können, weil die neu für Sie sind? Das bleibt nicht im Kopf?
Ist mir noch nie aufgefallen.
Müssen wir darauf achten. Ja. Wir neulich einen Hirnforscher gehabt, das bestätigt. Also wenn Sie das auch haptisch anfassen, wird das auf verschiedenen Ebenen abgespeichert. Also wenn Sie sagen, okay, ich habe eh nicht so viel Geld, dann sollten Sie auf E-Reader bleiben, da können Sie immer dasselbe Buch lesen.
Ja, noch viel besser, ich kann immer dasselbe Buch verkaufen.
Aber immer dasselbe Buch verkaufen.
Sonst Papier,
weil das kann man auch in den Schrank stellen. Man stolpert über ein Buch in der Bibliothek, über einen E-Reader wird man nie stolpern.
Das stimmt. Ich frage
mich dann auch, ob es die Situation mal geben wird, das ja, die wir alle kennen, also wir kennen sie noch, man geht mal kurz ins Hinterzimmer und stolpert über eine Kiste mit alten Fotos und dann bleibt man da Stunden da und dann hat man die Alben.
Ja.
Und das wird es nicht gehen, dass wir über ein altes iPhone stolpern und da sind die alten Alben drin. Verkauft sich das Buch?
Ja, das hat sich gut verkauft, ja.
Mhm. Das heißt, Sie gucken dann in die Chartlisten, wo Sie gelandet sind?
Das mache ich tatsächlich, ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das jeder so macht, das vermute ich nur, wenn Sie etwas haben, woraus Sie dann vielleicht auch, wie ich, glücklich und stolz sind, dass Sie es geschrieben haben und wo ich ganz überrascht war, dass es veröffentlicht wurde, mich aber sehr darüber gefreut hat, möchte ich natürlich auch wissen, ob Leute das lesen und die es interessiert. Dann habe ich in den Charts geschaut, ich habe mich gefreut, wenn ich es am Bahnhof gesehen habe oder am Flughafen, da lag es viel aus und wurde da viel gekauft. Das hat mich sehr gefreut, ja, habe ich natürlich schon nachgeschaut.
Für das erste Buch hat man sein ganzes Leben Zeit, das ist ja ihr erstes Buch.
Das stimmt.
Deswegen der Marketing, der neue Look Krieger-Thriller, dachte ich, wieso, es gibt doch nur diesen, aber okay.
Das stimmt.
Wie ist es beim zweiten? Gibt es da eine andere Art von selbstgemachten Druck?
Nee, eigentlich nicht. Das ist das Schöne. Da ich das Schreiben ja nach wie vor eher als Hobby sehe, habe ich keinen Druck, ein zweites Buch rauszubringen, das mich in eine wirtschaftliche Abhängigkeit bringt. Ich möchte aber gerne, weil mir das Spaß gebracht hat, das Buch zu schreiben und ich ganz, ganz großen Spaß auch daran habe, gerade das zweite Buch zu plotten, gerne ein Schreiben. Und es gibt wirklich eine Gesetzmäßigkeit beim Buchschreiben. Sie müssen jedes Jahr ein Buch rausbringen, sonst werden Sie als Autor wahrscheinlich keinen Erfolg haben können.
Mhm. Gehen Sie davon aus, dass Sie Ihren jetzigen Beruf aufgeben werden und dann hauptberuflich Schriftsteller werden?
Das ist etwas, was ich in Erwägung ziehe, ja. Allerdings muss, das ist ja so ein Geben und Nehmen, muss ich mir so viel Mühe geben, dass das Buch Interesse erregt, dass Leute das kaufen, dass ich dann auch genug Geld habe, davon zu leben. Es gibt einen Vorteil, ich bin, glaube ich, verhältnismäßig genügsam. Das heißt, ich muss keine Reichtümer anhäufen und das war auch nie mein Ziel. Ich würde gerne irgendwo in der Nähe vom Wasser leben. Ich mag das Wasser sehr gerne. Wenn ich genug Geld habe, um mir einen leckeren Kaffee zu kaufen, was ich sehr gerne mache, freue ich mich. Aber ansonsten könnte ich mir das durchaus vorstellen.
Herr Schwieger, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Herr Jepsen, ganz herzlichen Dank für die Einladung, hat mir viel Freude bereitet.
Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast war Florian Schwieger, Autor dieses Romans. Verraten, wir haben nicht so oft Romanautoren bei uns, aber es geht eben um Terrorismus, von daher ist das in diesem Fall auch gerechtfertigt. Kauft das Buch, lest es und beschäftigt euch mit der Materie. Feedback ist in diesem Fall erwünscht. Mein Name ist Ken Jepsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.